Unser Thema heute, Relevanz von NFTs. Wir sind ja die Generation, die wohl für die Zukunft ist es schwierig zu sagen, aber wir leben mitten in dieser Digitalisierung, von der man so viel hört. Und ein Aspekt dieser Digitalisierung ist ja, dass wir Tag für Tag mit Neuerungen bombardiert werden. Egal, was es ist, ob es Hardware ist, Software, irgendwas, ist immer der neueste Hype. Und einer von diesen Hypes ist, sind die Non-Fungible Tokens, die NFTs, die uns ja eigentlich schon seit Jahren aber beschäftigen, aber von denen man eben immer so viel liest. Einige arbeiten schon längst damit, andere, wie ich persönlich, gebe ich gerne zu, haben nur eine sehr rudimentäre Vorstellung, worum es dabei überhaupt geht. Und tatsächlich, ich hatte auch gehofft, dass ich davon unbehelligt bleibe und das an mir vorübergeht, dieser Zug. War aber nicht so. Ich habe vor 4 Wochen habe ich eine erste Jobanfrage auf den Tisch bekommen, wo ich kalkulieren sollte, Illustrationen für, also die als NFT weiterverwendet werden sollten. Da habe ich mich dann doch ganz schön ertappt gefühlt, wie schnell es doch geht, dass man von diesen Entwicklungen, von denen man erst nur liest, bis die ihren Weg auf meinen Schreibtisch hier vor mir finden. Wie immer habe ich mir gedacht, höchste Zeit, was dazu zu lernen und wie schön, dass es die EU gibt und wie schön, dass wir Gäste haben, die uns dazu was erzählen können. Ich freue mich sehr, Svetlana Jakl ist bei uns. Sie war schon öfters da, immer schön, wenn du hier bist, Inhaberin der Repräsentanzkombinat Rot-Weiß und sie hat uns 2 Expertinnen mitgebracht. Das ist die Jennifer Jakl, ihres Zeichens eine Master in Wirtschaftspsychologie und Marketingmanagerin und die Alexandra Kohler, mit einem Bachelor in Informatik und Grafikerin. Die beiden beobachten die Entwicklungen um NFTs seit deren Aufkommen. Und durch ihr Engagement in NFT-Communities haben sie einen Einblick, wie die Welt mit diesen NFTs arbeitet. Also nicht nur auf Deutschland, sondern wie international damit umgegangen ist. Ich freue mich sehr auf euren Vortrag und übergebe euch das Wort.
Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich ergreife jetzt mal zuerst das Wort, bevor ich an Jennifer und Alexandra übergebe. Also die Idee, dass wir jetzt hier sind zu dritt, kam durch ein Gespräch mit Matthias Bender, wo ich ihm erzählt habe, was du auch gerade erwähnt hast, Jürgen, die Kunden kommen und wollen und man weiß gar nicht, was man antworten soll, um nicht unprofessionell zu wirken. Und dadurch kam eben die Idee auf, dass wir hier einen informativen Vortrag halten, der nicht nur ein Vortrag ist, sondern auch so ein bisschen so eine Diskussion sein soll. Wir haben im Vorfeld schon erfahren, dass einige von euch das Ganze auch sehr kritisch sehen, was Umweltthemen angeht. Da bin ich total d'accord, sehe ich auch, aber da tut sich auch gerade ganz viel. Und ich muss gestehen, ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen und bin ganz, ganz schnell an meine Grenzen gestoßen und habe gemerkt, wie eine Wut in mir aufkam und ich dachte, so ein Scheiß, was mache ich denn jetzt damit und ich verstehe das alles nicht und jetzt muss ich mich noch damit auf meine alten Tage auseinandersetzen, als könnte man nicht einfach weiterleben wie bisher, es war so schön und es ist aber so, die Welt dreht sich weiter und Stillstand heißt Tod, also wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen und es geht nicht darum, ob man damit seine eigene Kunst für sich vermarktet, sondern es geht mir primär erstmal darum, dass für Illustratorinnen und Illustratoren klar ist, dass wenn Kunden anrufen, ihr einfach wisst, wie ihr agieren könnt und solltet, um euch selbst zu schützen und eure Arbeiten und eure Werke zu schützen. Und Alexandra und Jennifer werden euch jetzt einfach mal so die Grundlagen, was das ist, wie was miteinander zusammenhängt, was man alles wissen muss oder sollte, erklären. Und daraus werden sich bestimmt Fragen resultieren. Und ich werde da immer mal so eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, dass das was sein könnte, was für viele vielleicht ein Fragezeichen aufwirft. Und werde dann eben Fragen stellen, die euch hoffentlich dann mehr Infos geben. Ansonsten meldet euch einfach. Dann übergebe ich an euch, Girls.
Super, genau. Erstmal hallo in die Runde. Wir freuen uns auch sehr, sind ein bisschen aufgeregt. Und wie die Svetlana schon gesagt hat, wir erzählen erstmal grundlegende Sachen. Wir werden jetzt nicht in irgendwelche Details einsteigen, weil darüber könnte man jetzt 8 Stunden referieren, sondern es soll erstmal so um das Erste aufklären, euch heranführen, was ist das? Und wir wollen jetzt niemanden überzeugen, in NFTs einzusteigen. Ganz im Gegenteil, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die würde ich einfach hier teilen, weil das dann Ganze nochmal ein bisschen einfacher, glaube ich, zu verstehen ist. So. Ich glaube, das sieht man jetzt gut. So, genau. Dann legen wir los. Jetzt sind wir noch wegen der Verbindung. Genau, also erstmal so die großen Fragen, die jeder hat, wenn er diese Wörter vielleicht das erste Mal hört, auch Blockchains, NFTs, was ist das? Man liest vielleicht mal in Zeitungen ein bisschen was und wir haben gedacht, okay, wir starten erstmal und erklären erstmal so die grundlegenden Begrifflichkeiten, um euch da alle abzuholen. Der eine hat vielleicht schon eine Wallet, der andere hat mit NFTs bisher gar nichts zu tun gehabt und deswegen haben wir gedacht, wir starten erstmal ganz rudimentär. Genau, und da startet die Alex jetzt erstmal.
Genau, also der große Begriff, der uns ja jetzt ständig begegnet, ist ja das Web 3.0. Und hier muss man ja erstmal gucken, was ist das überhaupt? Ja, da müssen wir halt zurückgehen und müssen ja erstmal gucken, was war dann das Web 1.0? Das war ja damals die Entstehung des Internet. Und da hatte der User eigentlich nur die Möglichkeit zu konsumieren. Also konnte es Webseiten aufrufen, da war eigentlich nur Lesen möglich. Dann kam circa 2005 wurde es dann das Web 2.0. Da hatte man dann schon die Möglichkeit des Konsumierens und des Kreierens. Das sieht man dann auch auf Facebook, konnte man Bilder hochladen, man konnte Text hochladen, dann kam Instagram. Und jetzt sind wir tatsächlich, also Web 2.0 ist ja noch das vorherrschende Web. Da spielt sich ja alles ab. Und Web 3 ist jetzt so gerade in den Anfängen, steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit des Konsumierens, wir kreieren und wir besitzen. Genau, wenn wir jetzt weiterschauen, dann kommt der nächste große Schlagwort, ist dann natürlich die Blockchain. Und das natürlich, das ist die Technologie, die hier zum Einsatz kommt, das ist die Blockchain-Technologie. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist, damit man das ein bisschen versteht, das ist eine Kette von digitalen Datenblöcken, die Transaktionen zusammenfassen. Eine Blockchain ist fälschungssicher. Die Transaktionen werden zeitlich in der Zeitfolge protokolliert, sind immer nachvollziehbar, sind unveränderlich. Und das Gute ist daran, diese zentrale Instanz, weil das jetzt ein dezentrales Netzwerk ist, die fällt dann weg. Dann habt ihr bestimmt auch schon gehört von Bitcoin und Ethereum. Das sind so die zwei größten Blockchains, die es momentan gibt. Das der Unterschied ist zum Beispiel bei der Bitcoin-Blockchain, da ist es einfach nur Senden und Empfangen. Das ist eigentlich nur für die Geldtransaktionen werden dort verwaltet. Also die Wallet A schickt 5 Bitcoins an die Wallet B und mehr kann die auch gar nicht. Aber dafür kann die das sehr gut, wurde noch nie gehackt und man sagt so, das ist wie so ein Schweizer Uhrwerk, die läuft. Dann haben wir die Ethereum-Blockchain, die ist dann interessant für die NFT-Geschichten. Das ist praktisch, die Ethereum-Blockchain ist ähnlich wie die Bitcoin-Blockchain. Sie wird weniger als Währungssystem verstanden und mehr als eine Entwicklungsplattform genutzt. Da laufen dann zum Beispiel die Funktionen Smart Contract, da geht aber die Jenny nachher nochmal drauf ein. Die DApps, also die dezentralen Anwendungen und die waren ja auch mittlerweile überall hört, die DAOs, also die dezentralen Organisationen. Dafür wird dann die Ethereum-Blockchain benutzt. Des Weiteren gibt es dann noch, das habt ihr bestimmt vielleicht auch schon gehört, Polygon, Solana und Tezos. Aber die sind jetzt noch nicht so weitläufig wie Ethereum ist da vorherrschend.
Genau, eine Info vielleicht noch vorab, weil das auch als Frage kam. Also Bitcoin hat nichts mit NFTs zu tun. Das ist eine Kryptowährung, aber man kann mit Bitcoin keine NFTs kaufen. Das ist was grundlegend ganz Verschiedenes, weil das war auch eine Frage, die uns untergekommen ist, wo es manchmal Verwechslungsgefahr gibt.
Was ich noch ganz spannend finde, ich würde dir gerade einwerfen, weil du das gerade erwähnt hast, Alex, diese Dezentralisierung, also für die, die sich da jetzt nichts drunter vorstellen können. Also wenn ich jetzt Geld abheben will, muss ich zur Bank gehen, um Bargeld abzuheben oder um was zu bezahlen, muss ich jetzt erstmal entweder auf eine App gehen, die zu meiner Bank gehört oder auf die Website meiner Bank, um meine Geldanlagen, also meine Geldbelange zu machen. Und ich hab das auch manchmal, dass ich dann irgendwie eine größere Summe vielleicht überweisen muss und dann heißt, nee, das geht jetzt nicht. Dann musst du dir erstmal eine Freigabe holen von der Bank, weil die haben das aus Sicherheitsgründen reglementiert und so weiter. Und dann ist man genervt, weil etwas, was 5 Minuten dauert, dauert plötzlich eine Stunde und ne, so. das fällt weg, weil egal, wo man auf der Welt ist, wenn man seine Zugangsdaten zu seinem Wallet bei sich hat, kann man überall auf der Welt einfach seine Geldgeschäfte machen und hat keine Abhängigkeit zu irgendeiner Bank. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt der Dezentralisierung, der, glaube ich, ganz gut verständlich ist.
Ja,
also, es gibt noch mehr Dinge, die da hinten dran stehen, aber das ist etwas, was man, glaube ich, bildlich ganz gut nachvollziehen kann.
Genau, das ist diese zentrale Instanz, die man sagt, diese Bank oder Notar zum Beispiel, das wird einfach überflüssig, weil du wirklich peer-to-peer dann das Geld transferierst über die Blockchain.
Genau, und das sehen wir auch, dass zum Beispiel in vielen Staaten, wo das Banksystem oder die Währung überhaupt nicht mehr sicher sind, wo das total alles abschmiert, viele afrikanische Staaten, als es gang und gäbe, dass wenn die Verwandtschaft im Ausland ist oder so, dann wird das einfach per Krypto überwiesen, weil da brauche ich keinen Nachweis, warum willst du so und so viel Geld irgendwo hinschicken, da schicke ich es einfach hin, da fragt keiner nach und es kostet mich vielleicht 3 Euro an Gebühr und es ist vor allem, wenn ich es losschicke, dann ist es im gleichen Atemzug innerhalb von einer Minute bei dem anderen da und nicht muss ich 2 Wochen warten, bis das Geld da ist. Genau, das ist jetzt nochmal so ein Input. Genau, jetzt kommen wir mal zum Begriff des Non-Fungible Tokens, NFT. Genau, also wenn man den Begriff jetzt mal übersetzt, Non-Fungible Token, die Sprache ist ja im NFT-Bereich immer auf Englisch, dann kann man das so übersetzen, als ein nicht ersetzbares, ein einzigartiges digitales Objekt. Ich sage auch ganz bewusst Objekt, weil viele denken immer an irgendwelche, nur an die JPEGs oder denken, ah, okay, da wurde irgendwie eine Kunst versteigert. Ja, auch das kann ein NFT sein. Aber ein NFT kann auch eine Sounddatei sein. Ein NFT kann auch eine Textdatei sein. Alles, was digital ist, kann ein NFT sein. Da wird es bestimmt in Zukunft auch Sachen geben, wo wir noch gar nicht dran denken können, die irgendwann mal ein NFT sein werden. Aber es ist nicht nur diese Grafik oder dieses Foto, sondern viel, viel mehr. Auch eine Videodatei etc. Also alles, was ich digital abbilden kann, kann ein NFT sein. Und jetzt, was macht dieses NFT eigentlich? Das NFT an sich zeigt eigentlich hier, das ist der digitale Eigentums- bzw. man kann es auch Echtheitsnachweis. Ja, als Beispiel kennt die Mona Lisa. Ich kann mir auch einen ziemlich guten Druck von der Mona Lisa hier in mein Wohnzimmer hängen. Ich werde aber wahrscheinlich keine Besucher begrüßen dürfen. Ich werde mein Bild nicht an Museen verleihen. Ich werde damit kein Geld machen, weil es ist nicht die echte. Die echte hängt, hoffen wir es mal, in Paris, ist dort ausgestellt. Und ich habe davon eine Kopie. Genauso, wenn jemand sagt, ja, okay, dein NFT ist ja nur ein JPEG. Ja, du kannst dir das abspeichern, auf deinen Desktop ziehen, als Bild anschauen. Aber du kannst weiter nichts damit machen, weil es gehört dir nicht. Und ein NFT, da kommen wir gleich zum nächsten Begriff, den die Alex auch angeteasert hat. Das Besondere ist an einem NFT, ein hinterlegter Smart Contract auf der Blockchain. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Smart Contract wieder intelligenter Vertrag. Das ist ein kleines Programm auf der Blockchain und das erfüllt quasi, wenn X eintrifft, dann passiert Y. Das wird in den meisten Fällen zum Beispiel gesagt, wenn so und so viel Ether geschickt wird für zum Beispiel mein JPEG, dann wird das Bild dorthin geschickt. Und das Gute daran ist an diesen Smart Contracts, das passiert alles automatisch. Ich brauche nicht jemanden, der dazwischen sitzt, sondern das Programm erkennt selber, okay, Erfüllung, Phase 1 ist erfüllt, dann passiert Phase 2. Das heißt, es macht dort alles automatisch. Ich kann, was auch gut ist, ich kann alles einsehen. Auf der Blockchain kann man nichts verdecken. Es ist alles öffentlich einsehbar. Ich kann nichts verdecken, verschleiern. Wenn ich will, dann gehe ich rein, gucke mir den Smart Contract an und sehe genau, was Sache ist. Also es sagt quasi aus, zu welchen Bedingungen kaufe ich jetzt das und das Bild, Ton, Video, wie auch immer.
Da würde ich gerade gern einspringen, Jenny, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, damit auch die IllustratorInnen verstehen, was es für sie jetzt bedeutet. Das heißt, der Smart Contract ist im Grunde genommen das, was wir heute unter dem klassischen Nutzungsrecht auch verstehen. Das würde alles in diesem Smart Contract stehen. Das heißt, es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sein Motiv, also sagen wir mal, ich habe jetzt ein Character designt und habe da ein Motiv von diesem Charakter und jetzt sagt der Kunde, ja, ich möchte daraus gerne ein NFT generieren, also minten, dann kann er damit machen, was er will. Das ist falsch. Er darf immer noch nicht damit machen, was er will, sondern nur das, was im Smart Contract für ihn drin, also erlaubt ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, lieber Kunde, du darfst jetzt für dein Unternehmen dieses NFT nutzen und darfst es für kommerzielle Zwecke vervielfältigen, auf T-Shirts, auf Taschen drucken. Du darfst damit Out-of-Home-Kampagnen bedrucken. Du darfst immer dieses Ding benutzen. Aber dafür bekomme ich ein Leben lang, weil es ist ja, ich bin sozusagen der Erschaffer dieses Bildes, so und so viel Prozent an dem, was du dadurch durch Weiterverkäufe dieses NFTs generierst. Also wenn das NFT sozusagen weiterverkauft werden würde, die Originaldatei, würde die Person, die das geschaffen hat, immer wieder seine Prozente dafür bekommen. Und da würde ich empfehlen, immer 10% zu nehmen. Und wenn man jetzt sagt, ich will aber nicht, dass die Werbung damit machen, weil das sind ja Nutzungsrechte, das muss dann extra geklärt werden, das würde man dann trotzdem über den KV, den ihr bis jetzt auch an euren Kunden schickt, abwickeln und im Smart Contract dann erwähnen und sagen, okay, ihr dürft das für 10%, die ich immer wieder bekomme, dürft ihr es weiterverkaufen, aber nicht für kommerzielle Zwecke nutzen. Und wenn, dann nur für diese oder jene, dann ist es fest. Und alles andere, was da nicht drin steht, muss weiterhin bei euch als Nutzungsrecht angefragt werden. Also das ist ganz wichtig und darum geht es nämlich bei dem, was jetzt an Kundenanfragen kommt, dass ihr das einfach schon mal gehört habt. Und
ich gehe da auch gleich nochmal drauf ein. Ich habe das nochmal als extra Punkt aufgehört, weil ich mir dachte, das ist bestimmt für die Illustratoren hier auch ein relevantes Thema. Genau, ein weiterer Begriff ist zum Beispiel das Thema Utility mit einem NFT, weil das ist auch eine große Sache, die NFTs ausmachen. Es gibt NFTs, die sind einfach nur Bilder an sich. Die kann man sich auch mit dem digitalen Bilderrahmen ziehen, kann ich mir abspeichern etc. Aber es gibt eben auch NFTs, die haben eine Utility. Jetzt von Adidas zum Beispiel gibt es ein NFT, da bekommt man, wenn man dieses NFT besitzt, kann man sich während des Jahres verschiedene Adidas-Bekleidung zuschicken lassen. Oder es gibt jetzt auch ein deutsches NFT-Projekt, die haben jetzt zum Beispiel gesagt, die machen eine eigene Brauerei und wenn ich ein NFT von denen kaufe, dann kriege ich so und so viel Liter, was die brauen, im Jahr zugeschickt. Also ein NFT kann viel, viel mehr sein als nur dieses, ich mache jetzt ein Bild und verkaufe das richtig teuer und gut ist. Und als Beispiel habe ich jetzt mal, was gerade aktuell sehr bekannt ist, das von Damien Hirst ein NFT. Das hat eine ganz besondere Utility, was er sich hat einfallen lassen. Den kennt man ja als auch Objektkünstler. Und er hat gesagt, er macht eine Reihe von NFTs, bietet die zum Verkauf an. Und bis zum, das ist lustigerweise, das Datum ist heute, können dann die Besitzer von diesem NFT entscheiden, okay, ich behalte einfach das NFT, ich lese es als Wertanlage vielleicht, ich glaube daran. Oder ich kann sagen, ich gebe mein NFT an Damien Hirst zurück und ich bekomme das, was er dort gestaltet hat, als echtes Objekt zugeschickt. Also ich habe einen echten Damien Hirst, den ich mir auch hinhängen kann. Und genauso wäre das dann auch für, die Frage kam, glaube ich, auch bei den Illustratoren. Man kann genauso sich überlegen, okay, ich mache ein NFT und gebe dem gleich beim Kauf zum Beispiel die echte Illu mit, das echte Foto etc. Also das kann man sich ja auch überlegen. Das ist, ne, je nachdem, wie man möchte, es gibt da so viele Möglichkeiten. Und das wollte ich einfach mal als Beispiel bringen. Und habe dann hier auch mal als Beispiel gebracht, nämlich ihr seht hier bei diesem Damien Hirst die Creator Fees von 5%. Und das ist das, was die Svetlana angesprochen hat. Also Damien Hirst hat nicht nur beim Verkauf einmal Geld bekommen, sondern auch von jedem Weiterverkauf. Dieses NFT ist aktuell, heute hatte ich mal reingeschaut, bei 5,2 Ether. Das sind ungefähr 8.000 Euro. Und wenn man das zu dem Wert jetzt weiterverkauft, bekommt er ein passives Einkommen von ungefähr 400 Euro. Ja? Das ist natürlich jetzt Damien Hirst, ist ein großer Name, bekannter Künstler. Aber trotzdem, auch bei kleineren Beträgen, wenn man sich überlegt, man hat ein passives Einkommen, mit einem Projekt, was ja eigentlich auch die Künstler berücksichtigt, weil das Problem ist ja auch, ich erstelle was Tolles als Künstler, verkaufe das noch günstig, weil ich vielleicht nicht so bekannt bin und irgendwann geht das durch die Decke, wird teuer verkauft, ich habe aber nichts mehr davon. Und dafür sind eigentlich die NFTs auch da, damit man sagt, hey, die Ersteller sollen da nachhaltig auch was davon haben, die hatten die Arbeit damit, ja. Und deswegen muss man eben auch aufpassen, wenn Firmen oder Kunden kommen und sagen, ja, mal mir mal was und dann, ach, ich mache auch ein NFT, dann würde ich aber auch immer mal nachfragen, ja und dann, also was passiert dann mit den Creator Fees, die will nämlich dann vielleicht der Kunde einstecken. Also da sollte man immer den Austausch suchen, nachfragen und nicht einfach zu allem Ja und Abend sagen, wenn der dann ein tolles Projekt mit euren Arbeiten aufzieht und dann steckt er am Ende die Creator Fees quasi ein, weil er quasi euch nur hat erstellen lassen, aber beim Rest hat er euch dann rausgenommen.
Also da würde ich kurz fragen, das haben wir heute gerade erwähnt, nur ganz kurzer Einwurf, dass wir haben das jetzt in unseren KV aufgenommen, das kann ich euch auch allen nur empfehlen, weil wir hatten das jetzt mit einem Kunden, wir haben ein Projekt gehabt und das Projekt war fertig und dann kam in so einem Nebensatz, ja, wir haben das jetzt auch nochmal, wir wollen das jetzt auch noch minten lassen und auf der Veranstaltung kriegt dann jede Person, die da porträtiert würde, wer möchte, sein Porträt ins Wallet geschoben und es war nirgendwo erwähnt, es war nicht im KV, das war nicht vereinbart und es war schon sozusagen alles umgesetzt, bevor wir hätten reagieren können. Also ich kann euch nur empfehlen, in eure KV-Fußnote den Satz aufzunehmen, dass eben sollte zu jetzt einem jetzigen Zeitpunkt oder zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt angedacht werden, aus dem entstandenen Bildmaterial NFTs zu generieren, dann ein Smart Contract mit euch abgeschlossen werden muss und ansonsten ist es nicht gestattet, das Bildmaterial zu minten. Das würde ich unbedingt in den KV reinschreiben für die Zukunft, dass ihr das so als Standardsatz drin habt, weil es wird jetzt mehr kommen und wenn es erstmal passiert ist, dann ist zu spät, wenn es gebrannt ist.
Ja, genau. Und hier habe ich nochmal als Beispiel einfach die bisherigen Verkäufe, jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, damit man auch sieht, es ist wirklich alles einsehbar. Also ich kann genau sehen, wann wurde was zu welchem Preis gekauft, verkauft, an wen, zu welchem Datum, in welche Wallet. Es ist alles transparent und einsehbar. So, jetzt kommt die Alex für die technischen Voraussetzungen, wenn du bereit bist.
Ja. Also jetzt kommen wir dazu, wie können wir denn jetzt ein NFT kaufen oder wie können wir jetzt einsteigen? Da müssen wir als allererstes, das allererste, was man machen muss, ist natürlich die Kryptowährung kaufen. Auf der Ethereum-Blockchain ist es das Ether, also das E.H. Das würden wir dann kaufen auf den gängigen Plattformen. Dann gibt es zum Beispiel Coinbase, Kraken oder Bison. Da würden wir uns dann verifizieren und dann würden wir dann Euro rüber überweisen und dann können wir das in die Kryptowährung umwandeln. Dann hätten wir dann zum Beispiel 0... Hätten wir dann zum Beispiel 0,5 Ether, hätten wir dann auf der Bison-App zum Beispiel liegen. Dann müssten wir als nächstes unsere eigene Wallet, das ist also unser digitales Portemonnaie, müssen wir ja dann auch anlegen. Das macht man dann oder das kann man machen mit der MetaMask. Das ist auch so eine der gängigsten und größten Wallets im Moment. Da müssen wir uns auch dann, da können wir uns dann auch einen Account anlegen. Dann hätten wir eine Wallet. Und wenn wir die dann haben, würden wir dann die Kryptowährung auf die Wallet rüber transferieren und dann würden wir zum Beispiel ein Ether in dem Portemonnaie haben. Dann geht man natürlich auf die Plattform, die man dann wählen möchte, wo man das NFT kaufen möchte. Das gibt dann diverse Plattformen. Die größte ist OpenSea im Moment. Das ist so, das kann man sich so ein bisschen wie das eBay vorstellen. Dann tut man sich ganz normal mit der Wallet dann verbinden. Also da braucht man, das ist halt das Gute, da braucht man jetzt kein E-Mail-Adresse mehr, kein Passwort. Dann connectest du dich direkt mit deiner Wallet, dann bist du da drauf, dann kannst du dann deinen Account anpassen und dann hast du die Möglichkeit, dir ein NFT zu kaufen oder halt als auch Künstler auch das anzubieten, also zu verkaufen. Genau.
Genau, vielleicht nochmal als Info, weil jetzt vielleicht wir geben jetzt ja wirklich nur einen rudimentären ersten Einblick, weil sonst könnten wir das hier auf den ganzen Tag ziehen. Aber auch für euch, vielleicht, wenn ihr sagt, hey, okay, das Thema interessiert mich ein bisschen mehr, ich würde eigentlich gerne mehr auch in Zukunft erfahren oder würde es ein bisschen mal begleiten, dann kann ich empfehlen, es gibt eigentlich zwei Plattformen im NFT-Bereich, wo sich alles abspielt. Das ist zum einen Twitter, was den, glaube ich, fast allen hier was sagt. Also wirklich die NFT-Künstler, die Community, das findet alles auf Twitter statt. Ich hatte auch, bis ich mit NFTs angefangen habe, hatte ich nie einen Twitter-Account, habe das dann wirklich nur deswegen gemacht, weil dort auch alles stattfindet. Und zum anderen Discord. Ich weiß nicht, Discord ist vielleicht noch hier in Deutschland nicht so verbreitet. Das kann man sich aber vorstellen, ist quasi wie eine Art WhatsApp mit verschiedenen Gruppen. Die Gruppen sind in dem Fall die verschiedenen NFT-Communities. oder manchmal sind es auch nicht von Projekten, sondern manchmal sind es einfach zum Beispiel deutsche Communities, die zusammenfinden, wo so ein Austausch stattfindet, wo man Fragen stellen kann. Da gibt es verschiedene und teilweise die in Deutschland natürlich auf Deutsch, dann gibt es aber auch internationale und das ist halt auch das Tolle, das Dezentrale an diesem Web3, man kommt und in Austausch mit Leuten von der ganzen Welt, also in der Zeit, wo ich jetzt mit NFT beschäftigt habe, habe ich Leute aus so vielen verschiedenen Ländern irgendwie kennengelernt oder mich mit denen ausgetauscht, wie ich es bisher vorher noch nicht hatte.
Und genau, darf ich kurz einwerfen, Jenny?
Ja.
Hier sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo die Entscheidung von eurer Seite getroffen werden sollte oder könnte, was ihr machen wollt. Also es gibt eben diese zwei Wege, die ihr als IllustratorInnen gehen könnt. Ihr könnt sagen, ich persönlich interessiere mich nicht dafür, meine Kunst da zu verkaufen. Das ist für mich fern. Dann ist für euch dieser ganze Part auch nicht so relevant, weil ihr das nur tut, um dem Kunden sozusagen das Bildmaterial zu geben, damit der Kunde später aus euren Werken seine NFTs für seine Werbemaßnahmen generiert. Da ist es einfach wichtig, dass ihr wisst, was ist ein Smart Contract, was gehört da rein, wie sichere ich mich ab, um davon immer partizipieren zu können. Und Twitter und Discord ist dann, wenn ihr sagt, ich möchte meine eigene Kunst verkaufen, und zwar entweder one and one, das heißt, ich habe einzelne Motive, die losgelöst sind aus irgendwelchen Serien, oder es ist eine Serie von 5 bis 10 Bildern, die zusammengehören, wie wenn ihr jetzt eine ganz klassische Ausstellung im analogen Bereich macht, dann würdet ihr das auf jeden Fall über diese beiden Plattformen bewerben müssen, damit euch da ganz viele Leute folgen, die hoffentlich schon viele Follower haben, um dann euch zu liken oder mit euch in Austausch zu kommen und damit ihr gefunden werdet und man sagt, ach guck mal, das ist ja ein richtig tolles Zeug, was die da machen. Die kennt man zwar noch nicht, aber ich finde es schön. Und dann gibt es eben, das ist bei Discord, was du gerade erwähntest, Jenny, mit diesen Gruppen gemeint. Das habt ihr sicherlich schon gehört, die Bored Apes oder Woman, World of Woman und was es da alles gibt. Also das sind dann eben diese Charaktere oder Motive, die in einer ganz großen Vielzahl existieren. Also Snoop Dogg ist da ja auch ganz groß im Geschäft. Wer dem mal folgt auf Facebook, der wird das auch mitkriegen können. Und der hat jetzt, es gibt auch ganz viele Snoops inzwischen. Die wurden dann, ich glaube, 11.000 Mal oder wie oft. Ich weiß gar nicht mehr, ich will nichts Falsches sagen. Da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Die werden generiert und um diese einzelnen Motive von diesen Tausenden, die ihr habt, zu verkaufen und zu vermarkten und dann Hype draus zu generieren, geht man eben in diese Discord-Gruppen, um sich da auszutauschen, Teil des Ganzen zu sein, Teil dieser Gruppe zu sein, die auch eine Bewegung sein kann. Also World of Women engagiert sich ja sozial für benachteiligte Frauen und da ist ja auch Reese Witherspoon dabei. Also das sind eben so Sachen, man kann auch sehr viel soziale Arbeit mit diesen Dingen leisten und da geht man eben rein und ist dann part of und so wächst man dann da rein. So habt ihr das ja auch viel gemacht, Jenny, ne?
Genau. Also das hat angefangen mit irgendwie 1, 2 Discords, dann hat man sich für das Projekt interessiert, dann hat man von anderen Communities gehört. Also die sind auch total unterschiedlich. Man muss, ist ja auch kein Zwang, jetzt da drin zu bleiben. Man sagt, hier gefällt es mir nicht oder ich kriege da keine Info für mich raus, dann gehe ich halt wieder raus. Aber es gibt gerade so im deutschen Bereich, die wirklich viel Aufklärungsarbeit da auch machen, weil man muss einfach sagen, Deutschland hinkt da der Welt hinterher. Also in Asien und in Amerika wissen viel mehr Leute, was ist ein NFT, da wird das ganz anders behandelt als hier in Deutschland. Hier ist das noch sehr, sehr rudimentär. Und das merkt man immer wieder, wenn man irgendwie sich mit anderen Leuten unterhält. Da ist eigentlich ja jeder Zweite ist Amerikaner und irgendein Asiaten. Und ja, die Deutschen sind da ziemlich, ziemlich klein gerade. Und deswegen ist es auch von vielen, gerade von vielen deutschen Discords oder auch unser Anliegen, Leuten eben zu helfen, da diesen Sprung zu schaffen, wenn man es denn will. Man bezwingt keinen, ist ja logisch. Und man muss auch für sich überlegen, ist das eine Sache, bei der ich dabei sein will? Aber zumindest wollen wir darüber aufklären, damit man gerade als Illustrator vielleicht einfach weiß, okay, ich habe es schon mal gehört, ich habe es angeteasert, wenn mich jemand fragt, dann habe ich da vielleicht auch eine Antwort oder habe die richtige Frage einfach parat, die ich dann dem Kunden stelle oder meinem Partner, der da auf mich zukommt.
Jenny, darf ich da in einer Frage reinkommen, weil die im Chat kam? Ich will dir aber nicht vorgreifen, weil du gesagt hast, du kommst doch mal auf Smart Contract zurück. Aber im Chat war eine Frage, ob das auch einen gewissen Schutz bietet. Bei den Nutzungsrechten kennt man das ja, man kann viel reinschreiben, aber man muss selbst kontrollieren, ob sich da auch jeder dran hält. Ist das bei Smart Contract anders? Also wenn ich das hinterlege, Ist das, werde ich benachrichtigt, wenn die Nutzungsrechte sozusagen gesprengt werden?
Also ich werde leider nicht benachrichtigt, aber es ist zum Beispiel auch vielleicht nur als Info, was euch auch jetzt hier passt, ist, in dem Smart Contract steht zum Beispiel auch drin, welche Rechte ich an dieser Bilddatei jetzt habe. Jetzt ein Beispiel der Bored Apes, die haben zum Beispiel, da kann jeder mit seinem Bored Ape machen, was er will. Es gibt zum Beispiel, jemand hat eine Restaurantkette gegründet, hat da sein Bored Ape drauf gemacht, es gab schon erste T-Shirt-Verkäufe, wo der Bored Ape drauf war und das haben die erlaubt. Es gibt aber auch genügend andere Projekte, also eigentlich sogar die Mehrheit, die das nicht erlauben, die sagen, hey, du hast hier dein JPEG, wir haben vielleicht irgendeine Utility dahinter, du kannst auch deine eigene Kaffeetasse damit bedrucken, aber du sollst damit jetzt nicht kommerziell irgendwie was machen. Dann musst du wieder an die, sage ich mal, Founder oder an die Creator zurückgehen und nachfragen. Aber schützen kann man sich leider nicht. Das ist ja wie, wenn ich jetzt auf eine Webseite gehe und mir ein Bild vom Illustrator klaue, was ja aktuell schon stattfindet, dann kann das natürlich auch jetzt auf OpenSea auf einer Plattform. Aber man kann, auf jeden Fall würde ich da auf den Rechtsanwalt zugehen und man kann auch, wenn das jetzt bei OpenSea oder bei Superrare auftaucht, der Plattform Bescheid geben und kann sagen, hey, da ist ein Bild von mir und dann kann das auch blockiert werden von denen zum Weiterverkauf. Das geht auf jeden Fall.
Vielen Dank. Also die Kontrolle ist dadurch auch ein bisschen einfacher, so wie ich das verstehe, oder? Dass ich gezielt danach schauen kann, nach dem.
Genau, also aktuell ja, weil es nicht so viel Plattformen einfach dafür gibt. Ne? Das ist natürlich die Frage, wie sich das in der nächsten Zeit so entwickelt.
Ja. Und was natürlich auch interessant ist, wenn das Motiv bereits gemintet war und danach geklaut wurde, dann hat man ja durch die Blockchain die absolute Sicherheit beweisen zu können, dass man der Schaffer dieses Werks ist, weil das Datum ja festgeschrieben ist und dann steht dann am 1.3.2020 wurde dieses Bild gemintet von dem Creator so und so und dann hat man festgestellt, dass da eine Datei 2 Jahre später irgendwo auftaucht im Zusammenhang mit einem anderen Namen oder von jemandem anderen irgendwo hochgeladen wurde und dann ist es auf jeden Fall und da wird es ja irgendwann mal landen, dass alles dann eben NFTs sind, dann ist auf jeden Fall nachvollziehbar, wo es herkommt und dann ist man auf jeden Fall abgesichert.
Ja, ist richtig. Genau. Und jetzt geht's.
Gerade kommt noch eine Nachfrage zu gemintet, wenn ihr das noch mal kurz erläutern würdet, weil das schon ein paar Mal gefallen ist.
Ja, genau. Also genau, man kann es zum Beispiel, also die Alex hat das schon gesagt, bei OpenSea, das sieht man so wie das eBay. Das heißt, dort kaufe ich quasi NFTs, die schon einen Vorbesitzer hatten, sei das jetzt der Founder, der direkt dort seine Sachen einfach hochlädt, sagt, hier ist ein NFT, ich verkaufe das. Oder wie von jemandem hier bei Damien Hirst, bei dem Beispiel, wo wir es gesehen haben, bin ich jetzt der dritte Besitzer, weil das davor dem und dem und dem schon gehört hat. Und dieses Minden, das bedeutet das erstmalige Erstellen eines NFTs. Also da gibt es quasi Künstler oder auch Firmen, die haben eine eigene Webseite, die haben natürlich auch ordentlich Kohle bekommen. Größere Projekte, die haben eine eigene Webseite, da kann ich zum Datum X hingehen und kann sagen, okay, ich möchte ein Besitzer von einem NFT von denen werden, ich minte das jetzt. So nennt man quasi das erste Erstellen, das Prägen auf der Blockchain von einem NFT, was es davor noch gar nicht gab. Das heißt quasi die Geburt, sage ich mal, eines NFTs kann man mit dem Minten gleichsetzen und danach findet lediglich ein Kauf statt, Minten, das ist wirklich der allererste Step auf die Minten. Genau. Und genau, wir wollen jetzt einfach auch mal schauen, weil es immer heißt, ja, es ist ein Hype und hier nur Bilder und bla, auch mal so einen Blick in die Zukunft wagen, was denn noch so passieren kann. Ich meine, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren hat es jeder vielleicht auch nicht gedacht, dass wir mal einen kleinen Computer in Art unseres Telefons bei uns tragen. Die Technologie hält aber einfach nicht an, die geht weiter. Und genauso, glaube ich, wird es auch bei dem NFT sein. Es hält nicht an bei einem Bildchen, sondern es wird viel mehr Unternehmen sich darum bilden. Und man sieht es auch jetzt, viele Unternehmen gehen ins Web 3, weil sie wissen, sie wollen dabei sein und müssen da auch dabei sein. Und wir haben einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, wo wir sagen, okay, da scheint es sich, oder gibt es schon die ersten Beispiele, mal gucken, wie das in Zukunft werden wird, keiner weiß es, aber zum Beispiel im NFT als Ticket, das gab es jetzt schon für eine Messe, da wurden zum Beispiel die Tickets als NFT verkauft. Was ist der Vorteil? Ich weiß genau, das ist ein echtes Ticket, wenn ich es weiterverkaufe, dann weiß ich genau, okay, ich komme da rein, das ist jetzt keins vom Schwarzmarkt, ich weiß, es ist ein echtes NFT. Kann das vorweisen und für den Veranstalter letztendlich, der freut sich auch, wenn ich es vielleicht sogar nochmal weiterverkaufe, weil ich nicht hingehen kann, weil der bekommt zum Beispiel, hat zum Beispiel in dem Smart Contract reingeschrieben, hey, ich kriege 5% vom neuen Verkaufswert. Ne? Also auch da, das ist, glaube ich, eine Sache, wo alle Veranstalter meiner Meinung nach, werden sie das auf jeden Fall beobachten. Ich hatte jetzt auch schon was gehört für Olympischen Spiele, dass das kommen kann. Werden wir sehen, was da passieren wird. Aber das ist ein interessantes Thema in dem Bereich Tickets. Auch im Thema Bereich Sponsoring, das ist jetzt so ein Projekt, wo ich und die Alex, was wir unterstützen, wo das wollte ich auch nochmal nehmen als Beispiel. Viele sagen, NFT ist nur was für Leute mit viel Kohle, da kann man nur was machen, wenn man viel Geld hat. Das ist zum Beispiel ein Sponsoring, was wir unterstützen, eine deutsche Rennfahrerin, junge Rennfahrerin, 23 Jahre, fährt einen Porsche Cup, die Laura Marie Geisler ist das. Und die hat gesagt, okay, sie hat keinen Bock mehr auf dieses Sponsoring, wo sie mit Leuten zusammensitzt, die ihr zu sagen haben, wie sie fahren soll, was sie machen soll. Und sie hat gesagt, sie versucht das einfach über NFTs quasi, ja, sich unterstützen zu lassen. Das NFT kostet aktuell, ich glaube, 45 Euro. Und ja, was ich dafür bekomme, ist eben zum Beispiel bei ihrem Discord, ist super, wir können uns mit ihr austauschen. Wir haben nach dem Rennen mit ihr Videocalls gehabt, wo wir mit ihr das Rennen besprochen haben, wie es lief, war sie aufgeregt, was ist passiert, welche Schäden gab es am Auto, wie bereitet sie sich vor. Also das ist nochmal gerade für Sportsachen, für Sponsorings und nochmal so eine richtige Community und Fans, deswegen auch das Thema für Unternehmen vielleicht, ne, die sagen, hey, ich will nicht nur Käufer haben, ich will eine richtige Fangemeinschaft um mich bilden und wo man vielleicht auch für Marktforschungszwecke super viel rausziehen kann, weil ich dort einfach super schnell mit meinen Kunden oder zukünftigen Kunden mich austauschen kann. Das ist ein total tolles Thema und wir machen jetzt zum Beispiel mit ihr auch ein, wie nennen das, also in NFT-Sprache nennen wir das in Real Life, also ein echtes quasi Event, wo wir uns treffen mit ihr an der Rennstrecke. Also so weit kann das schon gehen, dass ein NFT eigentlich zum Austausch im echten Leben werden kann. Auch ein Thema Spenden. Jetzt zum Krieg gab es auch viele, sag ich mal, Gemeinschaften, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist jetzt zum Beispiel auch was, da haben sich auch viele sehr bekannte Künstler im NFT-Bereich, auch Unbekannte, gesagt, hey, wir wollen da was machen und haben dann Editionen rausgebracht. Jedes Bild, was ihr hier seht, da gibt es noch mehr, ich habe jetzt einen Ausschnitt genommen, gibt es 200 Mal, deswegen ist der Preis auch klein. Ihr seht hier 0,01 Ether, 0,04, kommt nicht um was für ein Künstler, wie wird das Bild aufgenommen. Das sind wirklich kleine Beträge und dadurch, dass alles auf der Blockchain transparent stattfindet, weiß ich auch genau, okay, mein Geld kommt dort an und ich weiß nicht, das ist jetzt nicht irgendeine Organisation, ist das jetzt richtig oder nicht, sondern man kann alles eben nachvollziehen. Auch ein Thema, wo es auch die Überlegung gab im Thema bei den Automobilen. Also wenn ich ein Auto kaufe und ich bekomme dann immer mein NFT dazu, wo alle Wartungen eingetragen werden, Ölwechsel, irgendwelche Reparaturen, dann kann ich auch diesen Tachostand fälschen, geht dann einfach nicht mehr, weil ich sehe genau als Käufer wieder, ist für mich transparent, ich kann gucken, was ist mit dem Auto passiert, zu welchem Kilometerstand, wann hat es irgendwelche Wartungen gehabt oder nicht. Und wäre auch eine Sache, wo die Automobilwirtschaft schon Interesse angekündigt hat. Anderes Thema auch Immobilien. Auch hier muss man sagen, mit diesen Smart Contracts kann ich ja genau festhalten, was soll passieren, wenn ich zum Beispiel das und das, die Summe bezahle, bekomme ich vielleicht am Ende 10 Quadratmeter von irgendeiner Wohnung in Stadt Frankfurt und kann davon einen Teil der Miete zum Beispiel wieder bekommen. Ist auch so eine Überlegung, wo jetzt schon die Sachen anfingen, weil man einfach diesen Maklerprozess eventuell auch überspringen kann. Es wurden schon erste Immobilien auch in Amerika und Portugal über NFTs tatsächlich verkauft.
Also zwei Punkte sind es dann eigentlich, ne? Das eine ist, ich verkaufe mein Haus über NFT, ich spare mir den Notar, weil im Grunde genommen, gut, wahrscheinlich haben sie noch gebraucht, um es dann im Grundbuch einzutragen, aber diese ganzen Prozesse, was kostet das Haus und so weiter, das alles, die Abwicklung macht man hier, aber gleichzeitig könnte ich auch sagen, ich habe die Kohle nicht, ich will aber was für meine Altersvorsorge tun. Ich kann mir keine Wohnung in München im City leisten. Ich nehme jetzt einen Quadratmeter und alles, was dann diese Wohnung erwirtschaftet, bekomme ich für den einen Quadratmeter, wenn die Wohnung weiterverkauft wird, ist ja der Quadratmeterpreis nicht unerheblich dort, meine 5% oder meine, was weiß ich, wie viel im Smart Contract drinsteht. Also das sind auch wieder zwei Schienen, die dann möglich sind.
Ja. Genau. Wie gesagt, das ist alles jetzt Zukunftsmusik für uns, aber wir wollten einfach mal einen Ausblick geben, was eventuell möglich ist. Ne? auch sowas wie Zertifikate, irgendwelche vielleicht, ne, wenn ich Fortbildung gemacht habe, dann kriege ich vielleicht nicht nur ein Blatt Papier, sondern kriege ein NFT, dann kann ich es immer nachweisen, es kann nicht einfach verschwinden und von heute auf morgen weg sein und ich muss dann irgendwas wiederholen, Thema Ausweis etc., ne, das ist ein Thema, was irgendwie kommen wird, wo sich, denke ich mal, irgendwann Länder dazu entschließen, mache ich irgendwas als NFT oder irgendwelche Anbieter, kann durchaus passieren, ne? Wissen wir jetzt heutzutage nicht.
Oder darf ich da noch reinkriechen, Jenny, und einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, es ist für sehr viele schon abstrakt, wenn man nochmal konkret zum Thema Illustration geht, wie ich mir das vorstellen kann. Also jetzt weg von Häuserkauf und Zertifikate, sondern konkret, ich habe eine Illustration erstellt. Oder wolltest du noch hinkommen? Dann wollte ich nicht vorweggreifen, nur damit man so ein Bild hat, was dann konkret im Einzelnen zu tun ist. Also was mache ich? Wie hinterlege ich einen Smart Contract? Also wo schreibe ich was rein sozusagen? Wenn du uns die einzelnen Schritte mal greifbar machen könntest, da wären wir, glaube ich, alle sehr dankbar.
Ja, oder die Alex, die kennt sich da.
Ja, also den Smart Contract kann man entweder sich für teuer Geld programmieren lassen oder wenn man jetzt so Plattformen nimmt wie, wie OpenSea, dann kann man sich den Smart Contract von OpenSea bedienen. Und das dann ganz einfach über so eine Maske einzutragen. Man setzt ein Häkchen, man schreibt es rein und dann ist der fertig. Dann ist es wie bei eBay, dann muss man eine kleine Gebühr bezahlen und dann ist das NFT hochgeladen.
Und Alex, ich glaube, was wichtig ist, dass die IllustratorInnen verstehen, was man da alles drin vermerken kann. Also man vermerkt da zum Beispiel, also es kommt halt darauf an, was man tut, ne? Also wenn man jetzt One and One macht, dass man lädt jetzt ein Bild hoch und sagt, ich will jetzt NFTs erstellen aus von meinen freien Arbeiten, die ich mache und die will ich versuchen zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Also ich habe schon Illustratoren bei mir im Pool, die machen das und die verdienen damit auch schon ein bisschen Geld. Andere haben da auch nicht so Lust drauf. Die müssen dann eben gewappnet sein, wenn der Kunde kommt. Also der eine sind wirklich zwei Sparten, die hier auf IllustratorInnen zukommen. Das eine ist, ich als Künstlerin möchte gerne Bilder erschaffen, die ich zu NFTs generiere und sie auf einer dieser verschiedenen Plattformen, ob das jetzt OpenSea ist oder wie auch immer die sonst noch heißt, da gibt es ja jetzt auch mehrere Plattformen, die auch unterschiedlich von den Inhalten sind. Die einen sind sehr, sehr auf klassische Kunst oder die anderen sind auf 3D-Kunst, wieder andere Super Rare oder so, ne? Also da gibt es ja, die sind ja auch inzwischen unterschiedlich von den Inhalten her strukturiert, wo man eher hingeht, je nachdem, welchen Stil oder welche Inhalte man transportiert in seinen Bildern. Und dann sagt man, okay, ich nehme das jetzt hoch und ich möchte für den ersten Verkauf so und so viel Ether haben. Und wenn das Bild weiterverkauft wird, möchte ich, wie das, was jetzt Jenny vorhin gezeigt hat, bei Damien Hirst, 5% von dem Verkaufspreis, den bekomme ich. Das heißt, dann kommt dann nach einer Weile jemand und kauft mein NFT als erster Käufer, also ist der erste neue Besitzer dieses NFTs. Und der hat das dann auf seiner Seite und der sammelt dann da mehrere und hat dann vielleicht 5, 6 und überlegt sich, also das eine, das will ich gar nicht mehr haben oder ich habe jetzt mitgekriegt, das ist ein Künstler, der ist gerade im Preis gestiegen und ich brauche ein bisschen Geld, ich verkaufe das jetzt mal, ich stoße das jetzt ab und dann gibt der das zum Verkauf frei. Und dann kommt jemand anderes und kauft dieses Bild für vielleicht den doppelten oder den dreifachen Preis von dem, was der erste Verkaufswert war. Dann kriegt der Illustrator oder die Illustratorin, die eben das Bild erschaffen hat, weil in dem Smart Contract 5% steht, 5% vom weiteren Verkaufspreis. Das heißt, wenn mein NFT im Zuge der Jahre, über die Jahre hinweg 100-mal verkauft wird, bekomme ich 100-mal 5% vom Verkaufspreis. Und das ist das, warum das eigentlich gemacht wurde. Man wollte Künstlern endlich ihre Selbstständigkeit unterstützen und sie absichern, dass ihre Bilder sie ein Leben lang ernähren. Also im Grunde genommen sollte man das eben aus dem Aspekt sehen, das ist für den künstlerisch arbeitenden Menschen geschaffen. Die Idee ist entstanden, um eben Illustratorinnen, Illustratoren, Fotografen, Fotografinnen, klassische Künstler, whatever, Marina Abramović hat jetzt auch ihr erstes NFT, also um die eben immer wieder über bis zum Tod hinaus, also man kann ja dann, wenn man stirbt, seine NFTs vererben, dann bringt das immer wieder Geld. So, das ist
Herr
das.
Lana, darf ich da nochmal dazwischen fragen? Das heißt doch, dass das alles automatisiert erfolgt. Also ich gebe das zum Verkauf frei, werde beteiligt bei den Weiterverkäufen und muss mich dann um nichts mehr kümmern, oder?
Genau, vielleicht, Jenny, gehst du nochmal auf die Folie zurück. Ich glaube, das hilft ganz gut, um nochmal zu verstehen. Das ist dann nämlich, also da kann kein Schindluder mehr betrieben werden. Also keiner kann uns mehr veräppeln, weil, hessisch, ne? Wie mit den Äpfeln. Weil man sieht alles. Also hier, Jenny, kannst du es vielleicht nochmal jetzt, weil wir gerade hier in dem Thema drin sind, nochmal kurz erläutern.
Genau, also wir sehen ja hier die Creator Fees von 5%. Man muss sich das vorstellen, wenn ich bei OpenSea jetzt bin und ich möchte mein Bild quasi oder meine Datei als NFT anbieten, dann gehen da quasi Masken auf. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich glaube, vorgefertigt hat OpenSea aktuell 2,5, 5 und 10. Dafür muss ich mich entscheiden. Wenn man, wie wir haben ja gesagt, das ist ja alles möglich, in den Smart Contract zu schreiben. Wenn man so ganz verrückte Sachen oder sagt, hey, ich will aber das und das oder ich möchte irgendwas Besonderes, dann muss ich mir eben jemanden holen, der mir diesen Smart Contract schreibt. Das sind dann meistens größere Projekte, aber ich sage jetzt mal, für gerade Illustratoren, die damit anfangen, hat OpenSea das eigentlich schon relativ einfach gemacht, dass man sich entscheidet und weiß, sieht genau, okay, ich muss Punkt 1 ausfüllen, ich muss Punkt 2 ausfüllen und dann geht die Reise los quasi.
Und da unten drunter sieht man, wer es schon hat und wer es gekauft hat und zu welchem Preis.
Genau.
Genau, das Gute ist halt, der Künstler verdient nicht nur bei dem allerersten Verkauf, dass der verdient bei jedem Weiterverkauf. Das ist in den Smart Contracts festgeschrieben. Das wird bei jedem Verkauf, wird es automatisch ausgelöst, es wird automatisiert und der bekommt automatisch seine 5% in die Wallet geschoben. Dann wachst du morgens auf und denkst, huch, jetzt habe ich hier 1,5 Ether und dann siehst du, oh, guck mal, mein Bild wurde ja wieder weiterverkauft. Und so verdienen die damit. Und was halt auch noch kommt, das ist dieses Metaverse, das sagt euch bestimmt auch was, diese virtuelle Welt. Da kann der Künstler sich in Galerien seine Kunstwerke an die Wände hängen, seine NFTs. Dann gehe ich als Galeriebesucher rein und gucke mir die an, klicke die an und dann sehe ich, was er sich dabei gedacht hat, was es kostet. Und wenn ich Interesse habe, dann kaufe ich dieses NFT und dann ist es bei mir in der Wallet. Und so hat halt der Künstler, kann er diesen Galeristen umgehen. Ja? Da gibt es keine dritte Partei, der kann dann selber in den Metaverse gehen, sucht sich die Galerie aus, hängt seine NFTs hin. Wahrscheinlich muss er eine kleine Gebühr bezahlen, dass dann die Bilder da hängen. Und dann gehe ich da rein als Kunde, gucke mir die an, denke, oh, die Jenny hat eine Ausstellung, gucke ich mal, denke, oh, das finde ich ganz cool, das NFT, dann kaufe ich das. So kann er das auch, also so kann er eine virtuelle Galerie, kann er dann die Bilder auch ausspielen.
Der Stefan hat eine Frage dazu. Ich würde das...
Ja, also vielleicht kommt es auch nachher noch, hallo, das ging jetzt auch nochmal bezüglich dem Smart Contract. Geht ihr da nochmal näher drauf ein, weil das wäre so ein Thema für mich bezüglich, ich habe ein Foto gekauft, das war ein 1:1 Bild und der Künstler selber, also ich habe das gekauft als Kunde und der Künstler selber macht nach wie vor noch Drucke davon, aber im Contract steht nichts drin. Jetzt habe ich schon vernommen, dass... im Smart Contract muss quasi nicht das drinstehen, dass er das nach wie vor darf, sondern wenn er mir es einräumt oder wenn das quasi verboten wird, dass er solche Drucke nicht mehr machen darf, dann muss dieses drinstehen. Und das war dann die große Frage, weil das auch im Discord, wir sind da eine große Community und rechtlich ist das ja alles ja, sehr schwammig, Neuland.
Genau. Wir haben auch im Vorfeld viele Fragen zu Recht und Steuern bekommen. Ne? Und da müssen wir halt auch sagen, wir sind keine Rechtsanwälte, wir sind keine Steuerexperten. Und da, wie du es eben auch schon gesagt hast, es passiert aktuell so viel. Man geht zu irgendwelchen Anwälten, die wissen selber manchmal gar nicht, ja, keine Ahnung, ich muss mir erstmal, da kann ich Svetlana auch, glaube ich, gleich nochmal was sagen, weil sie da auch in Kontakt war. Also das ist aktuell, passiert da einfach so viel, weil die Leute auf einmal mit Sachen konfrontiert werden, mit denen sie aktuell gar nicht, wo sich selber gar nicht auskennen, ne? Selbst die Experten.
Ja, also ich habe mit mehreren Anwälten dazu gesprochen. Einmal auch mit dem Anwalt des Bubik, das ist ja der Interessenverband der Fotografen und Produktionsfirmen, wo ich vorher auch Teil davon war. Und auch jetzt mit einem Anwalt, der im Musikbereich sehr viel in NFTs macht und sich da extremst informiert. Und ich kann euch sagen, die wissen es alle nicht, weil das ist genau eben das, was diese Dezentralisierung unter anderem mit sich bringt, nämlich, dass alles, was passiert, ist keinem Land zugeschrieben. Das heißt, wenn du jetzt dein Bild gekauft hast, kannst du nicht sagen, ich lebe jetzt hier in Deutschland, ich habe das Bild gekauft, aber eben als NFT, was ja eben in der Blockchain dann alles im Smart Contract festgelegt ist, nach welchem Recht soll das denn dann bearbeitet werden? Nach deutschem Recht, nach amerikanischem Recht, nach afrikanischem Recht? Ich meine, es ist nun mal dezentral. Und deswegen ist es so wichtig, dass alle Kreativen, die ihre Kunst verkaufen, sich im Vorfeld klar sind, was will ich erlauben und was will ich auf keinen Fall erlauben? Und das muss unbedingt in den Smart Contract rein, weil nur dann ist man abgesichert. Über die Dinge, über die ich nicht gesprochen habe, über die muss ich mich dann später streiten. Also wenn da jetzt nicht drinsteht, so würde ich das jetzt interpretieren, aber nagel mich da nicht fest, Stefan. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, steht da weder drin, dass du es nicht darfst, noch steht drin, dass er es nicht darf. Das heißt, du könntest ja auch morgen sagen, ich printe jetzt auch mal 10 Stück in der und der Größe und mach damit Geld, weil wenn bei ihm nicht drinsteht, dass du es nicht darfst, dann darfst du. Ja, also ne, so muss man das bewerten. Und das ist eben das, was wir jetzt lernen müssen zu verstehen. Und leider Gottes, ich habe einen ganz, ganz spannenden Anwalt kennengelernt, der mit mir darüber sprechen wollte. Und wir wollten im Austausch bleiben. Der ist nur leider an Corona dann erkrankt. Und jetzt haben wir unser Treffen verschoben. Eigentlich hätte ich den schon längst getroffen vor unserem Termin hier. Und dann hätte ich dazu mehr sagen können. Aber ich bin da am Ball und wir können da mit Sicherheit nochmal zu dem Thema auch Stefanie uns austauschen und dann nochmal einen Call machen. Das ist also überhaupt nicht die Frage. Dann würde ich das gerne weitergeben, weil mir geht es ja genauso. Ne? Also, weil der zweite Punkt, um da jetzt nochmal anzusetzen, ist eben, wenn ihr jetzt nicht One-to-One verkauft oder kauft, sondern wenn ihr jetzt wirklich angefragt werdet, wie du das Jürgen vorhin erwähnt hast, und der Kunde will jetzt ein NFT aus eurem Bildmaterial erstellen, dann muss für euch klar sein, okay, ihr braucht zwei Verträge. Ihr braucht einmal den analogen Vertrag, nämlich den KV, in dem euer Honorar drin steht, die Nutzungsrechte, was damit geschehen soll. Und in den Nutzungsrechten steht dann drin, außerdem erwirbt der Kunde das Recht, mein Motiv zum NFT minten zu lassen. Die vertraglichen Einzelheiten zum NFT müssen in einem Smart Contract festgelegt werden. So, das würde ich immer im KV stehen haben. Auch wenn ihr keine Anfrage für NFT kriegt, immer reinschreiben, sollte es irgendwann mal ein NFT aus diesem Bildmaterial geben sollen, ist das nicht gestattet, es sei denn, es wird mit mir im Nachgang dann ein Smart Contract vereinbart. Und da müsst ihr dann sagen, okay, also gebe ich jetzt ein Total Buyout raus und sage, okay, ich will dann nochmal Summe X dafür, dass du es mintest und ich bestehe darauf, mit 10% im Smart Contract als Creator Fee drin zu stehen, oder ich bin auch mit 5% einverstanden. Ich denke, das kommt immer darauf an, mit wem man es zu tun hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, dass wir so eine Anfrage bekommen von Adidas, dann hat das ja mehrere Aspekte. Der erste Aspekt ist, es ist ein Weltkonzern und wenn die was verkaufen, dann geht das durch die Decke. Das heißt, wenn ich mit 2,5% erwähnt bin, dann gehe ich da immer noch mit vollen Taschen raus. Der zweite Punkt ist, dadurch, dass es ein Weltkonzern ist, ist natürlich mein Name extrem gehypt. Also jeder wird meinen Namen lesen, der sich in diesem Bereich mit Adidas auseinandersetzt. Ich meine, Adidas hat ja auch schon Bored Ape gekauft und den ziehen sie ja jetzt auch mit ihren Klamotten an, da im Metaverse. Also das ist dann so die dritte Sparte, die es da noch gibt. Aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das sonst werdet ihr mit rauchenden Köpfen. Das musste man dann nochmal neu besprechen. Aber das ist eben das, was wir aus der Erfahrung bisher ja schon haben an Nutzungsrechten, das dann eben zu erfüllen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Start-up, die wollen mit meiner Hilfe NFTs minten und damit irgendwie Geld machen. Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn ihr sagt, okay, ich nehme da jetzt als Creator Fee 10%, weil es steht mir zu, weil ohne mein Bild könnten die ihr Business gar nicht machen. Ja, so. Und wenn es halt eben ein Großkonzern ist, der schon sehr etabliert ist und Massenproduktion macht und schon in diesen ganzen Communities drinsteckt, wie Bored Apes, ich vergesse immer, wie die heißen Mädels, die ohne Körper, wo nur die Klamotte und der Hut mitwippt. Ich finde die ja ganz cool. Also
Crypto-Punks.
Bitte?
Die Crypto-Punks, oder?
Nee, das sind wieder andere. Nee, okay. Das ist, aber egal. Auf jeden Fall, da gibt es ja eben diese Communities, die sind schon so weiträumig. Und wenn da Großkonzerne schon mitschwimmen und dann auf euch zukommen und sagen, wir wollen jetzt mit euch ein kleines Projekt machen, dann seid ihr mit 2,5% echt gut bedient. da ist man wahrscheinlich sogar mit 0,5% gut bedient, wenn man mal überlegt, was es da an Geldfluss geben wird. Also das ist eben das, was es jetzt als Aufgabe für kreative Menschen, die uns gestellt wird, eben, dass wir lernen, das zu erfüllen, zu hinterfragen. Und im besten Fall werden jetzt auch die Anwaltskammern sich zusammentun. Ich bin da also wirklich dran, habe auch schon mit den Urhebervereinen in Berlin gesprochen und denen gesagt, wir müssen hier dringend mal miteinander reden und gucken, dass wir die Kreativen jetzt absichern, damit nicht die Ersten, die angefragt werden und denken, oh cool, von mir gibt es jetzt ein NFT, dann ist man stolz, dass man dabei ist und versteht gar nicht, dass man gerade was wegschenkt, sondern dass man wirklich frühzeitig sensibilisiert ist und da den Daumen drauf hat, um an seine Kohle zu kommen, die einem zusteht. Weil das ist die Ursprungsidee, dass der Kreative, der Creator immer an diesem Bild weiter verdient. Egal, was damit passieren wird.
Genau, richtig. Genau, also von unserer Präsentation her sind wir quasi durch und wir haben gedacht, wir können das jetzt noch nutzen für weitere Fragen. Ich gehe jetzt noch gerade ans Ende. Ich wollte nur noch mal erwähnen, er ist natürlich Dankeschön. Und genau, wir haben auch eine kleine Webseite, hat die Alex zusammengeschustert, wo wir auch gerne von euch Feedback im Nachhinein vielleicht oder wenn euch noch eine Frage im Kopf rumschwirrt, könnt ihr uns auch da gerne kontaktieren und euch melden. Das war uns nochmal ein Anliegen. Da könnt ihr nochmal im Nachhinein mit uns in Kontakt treten, auch gerne oder einen Austausch suchen. Wir sind ja auch immer interessiert, neue Leute kennenzulernen, die auch im NFT-Bereich vielleicht schon unterwegs sind, die sich mit uns einfach austauschen und das würde mich freuen. Ich würde deswegen erstmal die Präsentation stoppen, dass wir uns richtig wieder sehen.
Wir haben eine Wortmeldung. Stefan, hattest du deine Hand einfach, hast du eine neue Wortmeldung?
Oder? Das ist die neue Hand, ja genau.
Okay, dann bitte.
Also erstmal vielen Dank für das Ganze. Ich bin ja schon sehr lange dabei in dem ganzen Thema, aber immer noch ganz klein. Was mir aber jetzt leider ein bisschen arg gefehlt hat, das ist die Geschichte mit Security, Sicherheit. Also wie gesagt, ich bin schon länger dabei, aber trotzdem öfters gescammt worden. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste für die ganzen Künstler hier auch, weil wenn man sich da jetzt reinwagt in das Haifischbecken, genügt eine Kleinigkeit, was falsch zu machen und das Ganze ist pup, weg. Aber ja, ich glaube, da kann man wahrscheinlich Tage und Wochen füllen von irgendwelche Seminare. Aber also der Hinweis wäre vielleicht noch gut. Also immer dieses Do Your Own Research und auf jeden Fall auch Discord. Also ich wurde schon so oft gescammt in offiziellen Discords, weil die gehackt worden sind. Das ist also gerade Tagesgeschäft.
Ja. Wir hatten tatsächlich den Punkt auch erst drinne gehabt, aber wir haben dann gedacht, weil wir auch so viele Fragen bekommen haben, dass diese Zeit einfach gesprengt. Wie du sagst, Thema Sicherheit ist sehr groß und da lässt sich zum Thema Sicherheit im Twitter, Thema Sicherheit im Discord, Thema Sicherheit bei irgendwelchen Webseiten, das lässt sich riesig ausführen und da muss man eigentlich ein eigenes Thema drum bauen, weil es da so viele Facetten drum gibt. Aber ich gebe dir recht, dass das ein großes Thema auch ist, ja.
Also ich denke, da wird es auch in Zukunft über Anwälte nochmal erarbeitete Pläne geben, wie man dann damit umgeht. Das gibt es halt, wie gesagt, alles noch nicht, weil niemand weiß, nach welchen Kriterien, also nach welchem Recht, Länderrecht man da vorgehen müsste. Da habe ich auch noch von keinem der Juristen, mit denen ich gesprochen habe, eine wirklich adäquate Antwort bekommen. Deswegen kann man da einfach nur sagen, okay, man muss sich selbst absichern, seine Passwörter gut aufbewahren, nichts rausgeben, was nicht rauszugeben ist. Und ich lese hier jetzt gerade zum Beispiel, was ist, wenn jemand mein Bild auf Instagram klaut und es hochlädt, ja, dann ist man leider in der Beweisführung. Das ist man aber heutzutage auch. Also auch ohne NFT ist man in der Beweisführung zu beweisen, dass man das Bild erschaffen hat. Das heißt, das kann man dann, wenn man die Datei, als man sie erschaffen hat, erstmal rauskramt aus seinem Archiv und dann belegen kann, okay, die ist dann und dann das erste Mal auf meinem Rechner gesaved worden und das Datum liegt vor dem dessen, der es da als erstes dann auf seinem Rechner hatte und danach könnte man das dann vielleicht nachvollziehen, aber leider ist diese Bringschuld immer das, was man dann hat. Das ist ja jetzt auch schon so.
Habt ihr denn vielleicht eine Plattform, wo man sich da einlesen könnte, rein rechtlich, oder könnte man das nachreichen?
Also ich habe noch keine Plattform gefunden. Wie gesagt, es gab jetzt mehrere Anlaufstellen bei Anwälten. Ich würde aber, wenn ich mit dem Anwalt jetzt mich getroffen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt noch vor meinem Urlaub klappt oder nicht, dann würde ich ihn nochmal dazu befragen. Und sobald ich das weiß, würde ich dir, Steffi, einfach Bescheid geben.
Super, das wird toll. Dann können wir weitermachen mit erst Florian und dann Elisa.
Ja, danke. Es wurden ja eigentlich so viele Fragen im Chat gestellt, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so elegant ist, sich hier mit einer Meldung vorzudrängeln. Aber ihr habt ja auch ein bisschen reingeschaut, oder? Ich wollte zwei Sachen fragen. Also das eine habt ihr ja auch schon angesprochen, die Frage, was mache ich, wenn ein Bild von mir von jemand anders unerlaubterweise als NFT erzeugt wurde und gehandelt wird. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass ihr da vielleicht noch mehr zu sagt, wie das rein praktisch aussehen könnte, gerade weil es ja eben auch rechtlich gesehen unklar ist, ne, weil es kein Landesrecht gibt, was jetzt dann auf so einen Fall direkt anzuwenden ist. Was ihr hattet, glaube ich, gesagt, man müsste sich quasi an die Betreiber der NFT-Plattform erstmal wenden wahrscheinlich und das da anmelden. Hey, aber ja, wie geht es dann weiter? Genau. Und muss ich wirklich jetzt schon sozusagen regelmäßig diese Plattform scannen nach Bildern von mir? Oder wisst ihr, ob zum Beispiel die Plattformen das selbst auch machen, wenn NFT hochgeladen wird, müsste sich ja das automatisch auch prüfen, schon mal mit einer Internetsuche irgendwie, ob es das Bild schon irgendwo gibt oder sowas. Keine Ahnung. Und das andere ist, ihr hattet am Anfang angekündigt, dass ihr auch was zur Klimaverträglichkeit sagen wolltet. Da war jetzt noch nichts im Vortrag. Mhm.
Genau, willst du das sagen wegen den rechtlichen Sachen?
Ja, also wie wir schon gesagt haben, wie Svetlana schon gesagt hat, da steht ja alles noch in der Schwebe, wie das rechtlich ist. Aber ich denke mal, das ist ja wie heute auch, wenn ich jetzt bei einem Künstler auf einer Webseite das Bild klaue und das dann bei Facebook hochlade oder bei Instagram und das für mich bewerbe, oder ich ziehe bei dir ein Bild runter und bestücke das auf meiner Webseite und bewerbe dann etwas für mir, dann kannst du ja auch sagen, hier schreibst du an, das ist mein Bild, das ist von, ich bin der Künstler, dann entweder drohst du mir das dann an, dass ich das Bild runternehme und dir 500 Euro überweise, oder du sagst, wenn ich es nicht runternehme, dann schaltest du den Anwalt ein. Und da ist es wahrscheinlich so, ich glaube nicht, dass OpenSea alle Bilder prüft, ob sie schon mal irgendwo gibt. Das macht ja Facebook oder Instagram auch nicht. Nur du, wenn du darauf aufmerksam wirst, dass dein Bild vielleicht als NFT bei OpenSea jetzt angeboten wird, kannst du OpenSea anschreiben, kannst sagen, Moment mal, ich bin der Künstler, der das hier anbietet, der hat die Rechte gar nicht. Und dann wird das geprüft, dann wird das stillgelegt und dann wird das geprüft. Und dann musst du dir vielleicht gegebenenfalls einen Anwalt nehmen, aber da ist, wie Svetlana schon gesagt hat, da hängen wir ja noch ein bisschen in der Luft, weil es einfach alles viel zu neu ist. Und es ist ja leider Gottes wie immer, die Leute versuchen ja immer irgendwo was zu klauen oder zu betrügen, und da muss man halt auch, wie hieß der eine Kollegin? Herr Stefan. Genau, mit Do Your Own Research. Also da muss man ein bisschen gucken, dass man, ja, man muss das bisschen vorher alles eruieren. Ist das alles sicher? Ist die Community dahinter stark? Aber da geht es ja eher, glaube ich, er wurde ja gescammt wahrscheinlich, weil er irgendwas kaufen wollte, und dann wurde vielleicht die Wallet gehackt oder im Smart Contract steht dann drin, du überweist mir 5 Ether, und dann steht da drin, dass da kein Bild über, das Bild wird nicht übermittelt. Und dann habe ich 5 Ether bezahlt und bekomme gar nichts. Und so muss man halt gucken, dass man auch anfängt, so Smart Contracts zu lesen. Ja, ist das sicher? Bekomme ich jetzt wirklich, du bietest jetzt dein Bild an und dann kaufe ich das bei dir. Dann könnte auch im Smart Contract zum Beispiel drinstehen, wenn du das Bild kaufst, schicke ich das dir auch nochmal, wenn du jetzt Künstler bist, als gezeichnetes Format dann bekommen. Oder wie die Svetlana mit den Seidenschals, dass sie sagt, du kaufst das NFT und sobald du das erworben hast, schicke ich dir den Schal zu. Genau, aber wie gesagt, mit den rechtlichen Sachen, da muss man wahrscheinlich warten, bis die Svetlana mit dem Anwalt gesprochen hat und wie man dann so halt vorgeht. Genau, und dann nochmal mit dem Energiebelastung. ist es halt so, ja, Ether ist halt, die Blockchain ist momentan noch Proof of Work. Das heißt, da stecken große Mining-Firmen, Farmen dahinter und die verbrauchen schon relativ viel Energie. Aber das wird jetzt im September wird das umgestellt auf Ether 2.0 und dann hat man eine Energieeinsparung von 99%, weil das Verfahren sich dahinter einfach ändert.
Genau, also ich wollte auch noch mal, das ist auch ein Anliegen von uns gewesen. Also es gibt schon, auch, wir haben jetzt Ether vorgestellt euch, weil das die größte ist, weil da am meisten läuft. Es gibt aber auch die Polygon zum Beispiel, wo sich viele Firmen oder Organisationen, müssen ja nicht immer irgendwelche Firmen oder Künstler sein, auch Organisationen, die sagen, hey, wir wollen NFT rausbringen, wir wollen da was Soziales mit bezwecken, Thema Spenden, die zum Beispiel auf dem Polygon-Netzwerk laufen, weil das viel, viel, viel energieeffizienter ist, viel weniger Energie braucht. Und was die Alex angesprochen hat, weil dieser Druck eben so immens auch über die letzten Jahre, Monate gewachsen ist, wird Ethereum, da findet der sogenannte Merge statt. Es wird dieses Ethereum, so wie wir es jetzt kennen, wird es dann nicht mehr geben, sondern 19. September war das neue Datum, was ich jetzt gehört habe. Und dann wird es wirklich um 99% weniger Energie verbrauchen. Und ich hatte dann ein ganz interessantes Beispiel gelesen, was ich hier auch mal bringen wollte. Also wenn ich 100.000 Visa-Transaktionen habe, ja, einfach Geld schicken, empfangen, dann sind das ungefähr 149 Kilowatt pro Stunde. Wenn ich das Gleiche mit meinem Ether dann abbilde, das kann ja auch verschicken und empfangen. Ich muss ja nicht ein Bild schicken, ich kann ja auch der Alex Ether schicken, sie schickt mir wieder zurück. Dann sind das von diesen 149 kW nur noch 0,4%. Dann verbraucht das 0,667%. Dann kann man sogar sagen, diese Blockchain läuft energieeffizienter als das, was wir aktuell benutzen. Ja, also dann ist auch dieses ganze, oh Gott, Klima, das ist allen Leuten bewusst und da wird sehr viel getan aktuell, dass das schnellstmöglich umgestellt wird. Und deswegen kann ich auch die Kritik verstehen, die man bringt mit diesem hohen Energiebedarf. Aber auch da tut sich gerade sehr viel und wir sind alle happy, wenn das wirklich final umgestellt wird. Wie gesagt, September ist jetzt das Datum, was mir jetzt bekannt ist.
Und dann wird es, glaube ich, auch durch die Decke gehen, weil ich, was ich so mitbekommen habe, ist, dass viele noch mit angezogener Handbremse warten. Also Kunden, Unternehmen. Es gab vor einiger Zeit, ist schon eine Weile her, also hat fast schon einen ganz langen Bart, weil in dieser Welt ist ja alles, was wir heute reden, ist ja morgen schon wieder Schnee von gestern. Aber da hat ja auch sowas wie Sotheby's gesagt, wir halten das jetzt erstmal an. Die hatten ja eine super Run. Alle wollten klassische Kunst über diese großen Auktionshäuser dann einkaufen. Und dann haben die gemerkt, wie viel das an Energie verbraucht und haben gesagt, das können wir nicht machen. Das geht auf gar keinen Fall. Und haben das dann erstmal gedrosselt. Und ich denke, sobald das jetzt eben dieses neue Verfahren ist, wird das definitiv durch die Decke gehen. Und dann werden auch, ich meine, wir sehen das ja, wenn ihr, ich weiß nicht, wie es bei euren Banken ist, aber wenn ich auf meine Bank gehe, dann kommt jetzt schon, sie können bei uns Bitcoins kaufen, sie können bei uns in Kryptowährungen investieren. Das muss ja nicht Bitcoin sein, weil das ist ja jetzt nicht das Thema, aber das wird sich ganz schnell dann verändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man da so ein bisschen im Boot ist und zumindest weiß, wohin die Reise gehen könnte.
Schon sehr spannend, da bin ich auch mal gespannt. Das war mir gar nicht bewusst, dass da schon so aktiv daran gearbeitet wird. Das klingt schon mal sehr gut. Elisa, du hast die Hand schon die ganze Zeit, die virtuelle Hand schon die ganze Zeit. Magst du jetzt mal?
Hallo, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ja, ich habe zwei Fragen, aber wenn keine Zeit ist, dann reicht es auch die eine Frage. Also wie gesagt, wenn andere noch Fragen haben, ist in Ordnung. Zum Thema Steuern. Hat jemand von... bei Ihnen Agentur, Sie haben ja die Agentur schon von den Illustratoren das in den Steuern angegeben. Haben Sie da Erfahrungen, die jetzt bereits schon NFT verkauft haben?
Nein, also es ist so, mein Steuerberater, mit dem ich mich sehr ausgiebig darüber unterhalten habe und der erst mal geschimpft hat, weil ich über das Unternehmen Kryptowährung gekauft habe und auch bei der Bison-App. Ich habe dann extra mit der Börse in Stuttgart telefoniert, hatte dann einen sehr, sehr netten Mann am Telefon, der mir gesagt hat, es wird bis Mitte des Jahres, also ist ja eigentlich jetzt schon rum, hat sich jetzt bisher noch nicht zurückgemeldet, da muss ich nochmal nachfragen, auch was für kleine Unternehmen, also für Unternehmen geben, weil momentan ist es so, dass dass zum Beispiel Geschäftsleute, wenn sie in der Bison-App Kryptowährung kaufen, die gar nicht in ihren Geschäftsunterlagen darstellen können. Also da haben die noch nichts. Also die können mir nichts schicken, sodass ich dann also einen Screenshot gemacht habe und habe gesagt, so, mein lieber Steuerberater, ich habe hier einen Screenshot gemacht. Ich habe für so und so viel Geld, Euros, habe ich jetzt Ether gekauft, weil ich jetzt dieses Geld brauche, um überhaupt meine Plattform anzulegen und überhaupt was machen zu können. So. Und mein Steuerberater selbst sagt, naja, es ist jetzt schon so, dass er auch andere Unternehmen hat, die er bedient, die eben auch nachgefragt haben und die handhaben das so, das kommt halt auf den Steuerberater an, wie tough der ist. Die behandeln das, als wäre das keine Kryptowährung. Also die machen einfach einen Umrechenkurs. Die sagen, okay, wir haben an dem und dem Tag hat sie es gekauft. Da war der Kurs so und so. Und wenn dann da irgendein Gewinn oder ein Verlust erzielt wurde, dann wird der zu dem Betrag berechnet, der an dem Tag des Kaufs den Wert hatte. So. Und wenn man das dann in seiner Steuer eingibt und dann kommt ein Finanzbeamter und sagt dann, ja, das ist hier falsch, dann würde mein Steuerberater ihm antworten, wenn das falsch ist, dann erklären Sie mir doch bitte, wie es richtig ist. Spätestens dann kriegt er keine Antwort, weil die wissen es nämlich auch nicht bisher. Und dann würde man wahrscheinlich eine Antwort bekommen wie, also ich als Steuer- oder Finanzbeamter würde es so und so machen und dann macht man das halt so. Also es ist nicht so, man muss es halt angeben, das ist das Wichtige. Also das Wichtige ist, dass ihr nicht dann da jetzt irgendwie Kohle verdient und Geld macht und das einfach in dieser 3.0-Welt hinterlasst und nicht darüber redet, sondern wenn ihr das dann wieder umwandelt in Euros, in dem Moment könnt ihr ja dann damit auch, oder auch wenn ihr was in Kryptowährung erwerbt oder ne, dann müsst ihr das immer angeben und ich mache es dann eben so, dass ich einen Screenshot mache und das dann meinem Steuerberater schicke und der sagt mir dann, wie er damit umgeht. Aber da sind die jetzt alle dran, alle Verbände, die sind da alle mit Hochdruck dran, da eine Lösung zu finden. Auch die Börse Stuttgart ist, wie gesagt, daran, das zu recherchieren, weil ich konnte zum Beispiel mit der GmbH keine Kryptowährung kaufen. Ich frage mich halt, wie das die großen Unternehmen machen. Mir ist das auch schleierhaft, weil die müssen ja auch ihre Steuern offenlegen. Und ich musste dann als Privatperson sozusagen diese Kryptowährung kaufen und sie dann für mein Unternehmen in meine Wallet laden. Das war so ein bisschen umständlich. Und da wollte jetzt eigentlich die Börse Stuttgart, die ja die Bison-App verwaltet, eine Lösung haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch nicht so weit sind, ob sich das alles hinzögert oder warum ich da noch kein Feedback habe. Aber auch da bin ich stetig dran. Also es ist einfach so, man muss sich wirklich selber ständig überall umhören, nachfragen und am besten dann die Infos, die man hat, seinen Kolleginnen und Kollegen weitergeben, damit man da alle auf demselben Stand ist. Weil ansonsten wird das natürlich von Kunden auch gerne ausgenutzt und dann sagt man, der hat keine Ahnung, den zocken wir jetzt da ab und damit macht man ja auch, wie bei Nutzungsrechten, die man verschenkt, die Preise kaputt. Ne, das muss einem halt klar sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle wissen, wie es läuft und uns da nicht übers Ohr hauen lassen. Oder das heißt ja auch nicht, dass die Kunden immer bösartigen Willen dahinter haben, sondern sie wissen es selber nicht besser und später kommt dann das böse Erwachen und das wäre dann blöd.
Ja, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn dann wenn es gut läuft und mein NFT immer wieder weiterverkauft wird, wie ich das dann sozusagen, ich kriege ja dann einen Anteil, es ist ja ein Gewinn und dann muss ich wahrscheinlich immer wieder einen Screenshot machen. Sobald ich merke, es wird verkauft oder weiterverkauft, mein NFT, muss ich von diesem Zeitpunkt einen Screenshot machen, damit einfach die Steuer wissen, also zu diesem Zeitpunkt gab es die und die Währung oder wie gesagt.
Ja, so würde ich es jetzt in dem Fall machen. Also solange es keine andere Lösung gibt, ich bin der festen Überzeugung, dass es spätestens in einem halben Jahr ja auch hier in Deutschland eine Lösung geben wird, wie man damit umgeht.
Können wir aber auch. Also es gibt ja sogenannte Tracking-Tools, die verbindet man mit der MetaMask und die zeichnen alle Transaktionen auf und am Ende kriegt so ein Report ausgespuckt. Und auch ein Steuerreport, und da steht auch genau dann, wie viel Steuern du nachzuzahlen hast oder ob du Gewinne oder Verluste hast. Das gibt die Tracking-Tools, da gibt es, also klar, die haben sich, da hinterlegst du deine Wallet-Adresse, da tust du die Bison-App bietet auch Steuerreports, habe ich jetzt auch gemacht. Da klickst du einfach drauf und dann wird da aufgelistet, wie viel du im Jahr verkauft hast und ob du was verkauft hast, ob du steuerpflichtig geworden bist. Und also da gibt es Tracking-Tools, also da bestehst du nicht, da musst du keine
Schwierigkeiten. Das war, als ich das gemacht habe, ist ja schon eine Weile her, eben noch nicht, und dann, seitdem habe ich auch gar nichts mehr gemacht. Ich würde gern kurz auf einen Punkt eingehen, was der Tim hier schreibt, der Tim Weifenbach. Tim, ich weiß, was du meinst. Der Tim hat hier geschrieben, was ganz Ketzerisches. Es geht eigentlich nicht um Kunst, sondern um Spekulation und dort eigentlich um die Zertifikate. Viele Motive sind ja eher banal. Das stimmt, es gibt momentan ganz, ganz viele wirklich schreckliche Qualität an NFTs, wo man sich denkt, um Himmels Willen, wer kauft denn sowas? Ich finde jetzt zum Beispiel auch World of Woman nicht wirklich sexy. Also ich meine, da gibt es wirklich, World Apes sind schon geil gemacht, aber es gibt da wirklich viele hässliche Sachen. Aber das ist ja so wie jetzt auch. Ich meine, wenn ich auf diese ganzen Unique oder Etsy oder was es da alles geht, gehe, da finde ich ja auch ganz tolle Sachen und dann finde ich Sachen, wo ich mir denke, wer kauft denn den Scheiß? Ja, also das wird es immer geben und ich glaube, je mehr die Professionalität an Gewichtung gewinnt, also je mehr Menschen, die damit wirklich ihr Geld verdienen, die das nicht als Hobby machen, sondern die das wirklich beruflich machen, so wie ihr, je mehr da reingehen und sich da engagieren, desto höher wird auch das Qualitätslevel steigen. Ich meine, man sieht das ja jetzt schon, ich beobachte das ja an meinem Teenie-Kind, ne? Also die kommt heim und schmeißt mir das Schulbuch über den Tisch und sagt, ruf da an, sag denen, mit dem Scheiß lerne ich nicht. Dann denke ich mir so, was denn jetzt los? Weil diese Kinder sind Digital Natives, die gucken jeden Tag hochwertiges Bildmaterial an und kriegen dann irgendwelche Schulbücher, in denen die Illus aussehen wie 1960 und das ist für die nicht mehr relevant. Das hat, naja, wenn es dann 60 wäre, wäre es ja noch schön, 1980 oder so, ja. Das ist eben der Punkt, ne? Also das muss sich alles jetzt entwickeln. Jetzt gibt es halt welche, die sagen, ich habe die Zeit, ich habe die Muße, ich kann zwar nicht richtig zeichnen, aber ist ja egal, ich lade es mal hoch und dann gucke ich mal und solange es nicht gemintet wird, kostet es mich ja auch kein Geld so wirklich, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Aber das wird sich irgendwann mal erübrigen, weil wenn diese Menschen sehen, dass sie dann doch viel Arbeit und Zeit investieren müssen, um ihre Sachen da hochzuladen und am Ende davon gar nichts haben, weil die Sachen einfach nicht gut genug sind, als dass sie einen Abnehmer finden, werden sie es auch wieder lassen. Also das ist jetzt so meine Meinung, aber und dann ist ja auch immer noch die Sache mit dem Geschmack, ne? Also es gibt auch viel Kunst, wo ich mich frage, ist das Kunst oder kann das weg? Und trotzdem gibt es Menschen, die dafür Millionen bezahlen. Also das ist halt immer Ansichtssache, deswegen. Genau. Deswegen sagte ich ja vorhin, es gibt ja verschiedene Plattformen. Ne? Also Super Rare ist ja so mehr so in diesem 3D-Bereich und in diesem Amorphen und OpenSea ist wieder sehr viel breiter gefächert. Und ich weiß jetzt gar nicht so genau, was es da jetzt noch an neuen gibt, seitdem ich das letzte Mal mich intensiver damit auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt erstmal die Zeit gar nicht hatte durch unser Jubiläum, mich da irgendwie mehr rein zu vertiefen, was wir jetzt anbieten würden. Und letztendlich ist es so, dass unsere Illustratorinnen und Illustratoren, die sich damit beschäftigen, das alles selbst machen. Also die sagen ja jetzt nicht, du als meine Agentin sollst jetzt meine NFTs bitte minten und für mich Geld verdienen, sondern die wollen ja die Kohle verdienen. Also müssen sie sich auch damit auseinandersetzen. Und mir ist ja erstmal wichtig, dass dieses Bewusstsein da ist für jeden Illustrator, jede Illustratorin, wenn ein Kunde morgen anruft und sagt, ich will für meine Kampagne, die ich mache, jetzt NFTs aus deinen Motiven generieren, dass ihr halt wisst, okay, ich brauche diesen Smart Contract, ohne den geht gar nichts. Und in dem muss alles drinstehen, was ich haben will. Da stehen gegebenenfalls Nutzungsrechte drin, die ich weggebe, oder es steht drin, außer dass ihr das Original als JPEG habt, dürft ihr nichts damit machen und wenn ihr daraus T-Shirts drucken wollt für eure Kunden, dann müsst ihr das bei mir anfragen und dann kostet das nochmal Geld. Und das kann man da alles mit eintragen. Und das ist eben das Wichtige, um was es eigentlich geht, jetzt erstmal so. Und dieses selbst etwas zu erarbeiten oder auch selbst zu sagen, ich generiere jetzt über dieses Photoshop-Tool, was weiß ich, 2000 Charaktere, die alle irgendwie aus dieser Generatornummer rauskommen und verkauft die und macht daraus, das ist halt eben nicht mal eben gemacht. Da muss man dann eben den Discord haben, da muss man die Community haben, da muss man die Leute haben, die einem folgen, da muss man eben seine Fans generieren und sich an Land ziehen, damit die überhaupt verkauft werden können. Sonst kauft die ja keiner.
Ja. Darf ich da kurz einhaken? Das ist jetzt so, das gerade was du geschildert hast, wollte ich eigentlich als Frage formulieren. Dass NFTs Wenn ich jetzt als mit meiner Illustrationstätigkeit auf die Idee kommen würde, ich habe ja so einen ganzen Fundus aus 20 Jahren Bildern, die könnte ich ja eigentlich alle als NFT verschranzen, wenn ich da Lust drauf hätte. Damit das ein realistisches Unterfangen würde, würde es entweder erfordern oder helfen, wenn ich A, einen bekannten Namen hätte oder die entsprechenden Marketingmöglichkeiten auf Discord-ähnlichen auf diesen Plattformen. Ich höre so ein bisschen durch, ein Selbstläufer kann das auf keinen Fall sein. Ich kann einfach nicht 2000 NFTs in diesen Markt spülen und darauf hoffen, es wird jemand finden und kaufen.
Na, du könntest zum Beispiel probieren, so wie man das ja heute schon bei Influencer-Marketing kennt, du könntest zum Beispiel probieren und sagen, ich habe hier ein Bild, da habe ich mal, keine Ahnung, Madonna illustriert und ich schicke ihr das jetzt in ihre Wallet und schenke es ihr. In dem Moment würden die Leute sehen, ah, guck mal, da ist eine Illo von der Typ, der das gemacht hat, heißt so und so, den kenne ich nicht und die Madonna hat ihn in ihrem Wallet und dann würdest du natürlich Aufmerksamkeit generieren auf dich. Also dann kannst natürlich Selbstläufer werden, wenn du im richtigen Moment die richtige Person im richtigen Zeitpunkt beschenkst. Weil du kannst ja auch sagen, ich lade was hoch und schiebe das kostenfrei, ohne dass Kryptowährung fließt, jemanden in seinen Wallet. Das geht natürlich aber auch.
Wie im Internet so üblich, ist es so ein bisschen ein Aufmerksamkeitswettbewerb.
Genau.
Also jetzt ist es ja nicht mehr ganz neu, nehme ich dem Ganzen auch. Insofern wenn ich jetzt morgen damit anfangen würde, wäre ich nicht der Erste, der da reinspringt und hätte eben schon genau diese Aufgabe eigentlich primär. Ich müsste Aufmerksamkeit generieren und müsste irgendwie zusehen oder mir eine Strategie überlegen, wie
genau. Also es ist im Grunde
die Leute genommen, von mir hören.
Genau. Also im Grunde genommen ist das Web 3.0 nichts anderes als ein komplettes Umdenken dessen, was wir bisher kennen. Das, was da kommt, ist was anderes. Es ist was Neues und es ist anders. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es ist anders. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also mit allem, was kommt, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich bin offen dafür, ich schaue mir das an, wenn Kunden kommen, weiß ich Bescheid. Ich persönlich bin jetzt aber nicht hinterher, meine eigene Kunst da zu verkaufen, weil ich bisher auch nie Ausstellungen gemacht habe, weil ich bisher auch nie versucht habe, über irgendwelche Art-Plattforms Poster-Prints in limitierter oder unlimitierter Auflage zu verkaufen, weil mich das noch nie interessiert hat. So, also das ist ja eben genau der Punkt. Also es muss jeder wieder für sich selbst entscheiden. Das ist halt einfach nur eine andere Vorgehensweise. Also das ist einfach ein Umdenken dessen, wie wir unsere Kunst, die wir da haben, an den Mann und die Frau bringen. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Und wie gesagt, also du könntest zum Beispiel auch unter demselben Namen auf eben verschiedenen Plattformen, die eben verschiedene Ausrichtungen oder Schwerpunkte haben, dich platzieren, sodass Leute, die dich auf der einen Plattform verfolgen, nicht irritiert sind, weil du jetzt einmal vielleicht, weil du so vielseitig bist und sowohl 3D als auch 2D in Flat machst und das andere, ne? Also du kannst dann sagen, hier zeige ich nur diese Ausrichtung und auf einer anderen Plattform unter demselben Namen zeige ich eine andere Ausrichtung, um die Leute, die auf der Plattform sind, nicht zu verwirren mit dem, was da sowieso nicht so gut läuft, weil da nicht die Community hingeht. Ne? Also das ist eben genau der Punkt, um den es geht, das zu eruieren, wo finde ich was und wenn ich selbst NFTs verkaufen möchte. Wenn ich sage, ich mache das nur für Kunden, dann ist es auch nicht relevant.
Danke, ja. Wie gesagt, das Wissen hätte ich vor 4 Wochen schon brauchen können, weil dieses auf den Smart Contract hatte ich in meinem Angebot nicht verwiesen. Ja. Ist letztlich auch in der Schublade geblieben, das ganze Projekt. Was ich charmant finde an den NFTs, ist ja tatsächlich, dass wir eine Möglichkeit, also wir digitalen Illustratorinnen die Möglichkeit haben, ein Zertifikat zu erwirken, um ein Original zu schaffen. Das ist natürlich, was das Gleiche wieder, was ein bisschen Schatten drauf wirft, ist, dass es ja kein Original ist, sondern nur eine beliebige digitale Kopie eines meiner Werke, deshalb zufällig dieses Zertifikat hat. Aber ein Käufer muss ja immer wissen, dass ich mit den anderen Kopien nach wie vor noch meinen Handel treiben kann. Also das ist so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Verständnisschwierigkeiten nach wie vor, warum man mit einem NFT spekulieren sollte, weil es eben doch nur die einzelne digitale Kopie ist einzigartig, aber sie sagt ja nicht, dass es nicht nebendran noch Milliarden anderer digitale Kopien davon gibt.
Nee, momentan nennen wir es ja noch Spekulation, aber wenn es wirklich dahin geht oder dazu kommt, was ja durch die vielen Gespräche, die ich jetzt geführt habe, für mich sich so als Bild zusammenfügt, dann ist es ja so, dass das, was du jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause oder auf irgendeiner Cloud speicherst, das speicherst du dann halt eben als NFT. Also man könnte das auch so betrachten, ne? Das heißt, dann ist es klar, das ist dann dein Bild, weil das ist da von dir hinterlegt und gespeichert und das wird vielleicht dann, ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich dahin entwickelt, dass wir später halt eben in Rechenzentren eben alles, was wir ablegen, als NFT ablegen und nicht in der Cloud irgendwelche Dateien, die keinen Namen haben und keiner weiß, wo die herkommen, die habe ich irgendwann mal da hochgeladen, jetzt suche ich das Bild und weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe, sondern alles wird dann da als NFT hinterlegt sein und dann ist es ja im Grunde genommen eine totale Logik dahinter, weil dann weiß ich, alles ist safe, nichts kann man mir mehr klauen, ich speichere das Ding ab und in dem Moment, wo ich sage, speichern, geht es nicht in die Apple Cloud oder in irgendeine andere Cloud, sondern es geht direkt auf eine dieser Plattformen, also da wird es bestimmt auch noch neue Plattformen geben, die diesen Service bieten werden. Ich meine, das ist ja alles noch total in den Kinderschuhen. Jenny und Alex haben das ja in vielen Gesprächen immer wieder auch mit mir erwähnt. Wir stehen ganz am Anfang. Also das ist einfach eine Technologie, die ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Also zum Beispiel auch, ich hatte da auch schon mit Greenpeace gesprochen, die allerdings waren auch wegen dem Argument der Nicht-Nachhaltigkeit sehr zurückhaltend und haben gesagt, sie müssen abwarten, bis es da eine andere Möglichkeit gibt, weil sie als Greenpeace natürlich nicht in irgendwas gehen können, was so viel Energie verbraucht. Das würde sich ja, das passt ja nicht zusammen, ja, aber man kann natürlich zum Beispiel, könnte man sagen, okay, wir kaufen jetzt, keine Ahnung, wir kaufen in Brasilien Quadratmeter, kilometerweise Wälder auf, um sicherzustellen, dass der nicht abgeholzt wird. Und dann gründet man eine Community, guckt, dass man jemanden vor Ort hat, der da mit den Natives im Austausch steht und checkt das und dann würde man dann nicht sagen, ich spende jetzt an Greenpeace, sondern ich spende an dieses, genau dieses Projekt und ich brauche da kein Greenpeace dazwischen, ich brauche kein Miserior, ich brauche die alle nicht mehr, sondern ich schieße meine Kohle direkt dahin, wo das da ankommt, wo die Menschen sind und davon wird es dann auch, wenn die dann eine Tonne Weizen kaufen, dann bezahlen die das auch mit der Kryptowährung und dann sehe ich, die haben da Weizen von gekauft und dieser Weizen wird dahin gebracht. Ja, also das sind alles so Sachen, die, man muss es wirklich weiterdenken. Es ist extrem komplex und gerade weil es so komplex ist, weil es so viele Möglichkeiten bietet, die wir jetzt vielleicht, weil wir noch nicht so in dieser technischen Denkweise drin sind, noch nicht uns vorstellen können, macht das viele von uns, also ich gehe da jetzt von mir aus, echt aggressiv. Also ich sitze dann da und denke so, wollen die mich jetzt verarschen? Was soll denn das jetzt sein? Und wie soll das funktionieren? Und was ein Aufriss? Jetzt brauche ich 5 Accounts, um da irgendwas zu machen. Aber wenn ich die erstmal habe und wenn ich da 3-4 Mal irgendwas gekauft und hin und her geschoben habe, dann wird das genauso verinnerlicht sein wie jetzt, wenn ich auf meine Bank gehe und meinen Namen und meine Passwort eingebe. Und wenn mich dann jemand ruft und ich erschrecke mich, dann ist mein Passwort wieder nicht mehr im Kopf und ich weiß es nicht, dann muss ich auf irgendeiner geheimen Liste gucken, wo es steht. Ja, also ist ja auch nichts anderes. Es ist halt einfach nur anders. Und dieses anders ist eben das, was wir vielleicht dann irgendwann the new normal nennen. Also um mal bei dieser Corona-Aussage zu bleiben.
Ja. Wenn leider eine flammende Rede, ich sehe nur, denn Davor spricht das richtig aus. Davor möchte ich eine Frage stellen, wenn er dich kurz.
Ja, hallo. Ja, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf. Also sehr spannend. Vielen Dank natürlich für alles bisher und für alles Weitere natürlich auch. Ich habe zum Beispiel nie was auf Etsy hochgeladen und habe aber schon mit vielen Leuten gesprochen. Und der eine Grund war, dass die meisten mir gesagt haben, ja, da kommen 2,50 Euro im Monat rum. So. Und der andere war, naja, okay, da bist du halt einer von 40 Millionen Leuten. Und dass jemand dein Ding findet und gut findet und für deinen Druck dann halt nicht 1,50 Euro, sondern 40 Euro zahlt, ist halt auch sehr unwahrscheinlich. Und das Ganze ist quasi sehr inflationär geworden. Und ich frage mich jetzt, ob die Gefahr ja auch besteht bei dieser NFT-Geschichte, die natürlich gerade komplett neu, also für mich noch neuer als neu ist, weil ich sehr viel heute im ersten Mal gehört habe, aber immer mich damit beschäftigen wollte. Also danke nochmal. Aber ich frage mich halt, inwiefern macht es Sinn, sich jetzt damit, wir haben ja alle auch zu tun, andererseits haben wir alle die Festplatte voll mit Dingen, bin ich mir sicher, wir alle, wo man denkt, hey, das wäre doch ein cooles T-Shirt, es liegt seit 20 Jahren auf meiner Festplatte oder seit 10, warum denn nicht? Aber da muss man natürlich schon auch ein bisschen Energie reinstecken und ist bei mir zum Beispiel zeitlich schwierig. Aber wenn ich wüsste, okay, da kommen nicht 2,50 Euro im Monat, sondern da kommen im Monat, weiß ich, Summe X, wo ich denke, okay, dann ist es ja wieder okay. Also ich kann es nicht so richtig einschätzen, lohnt es sich sozusagen jetzt damit sich auch noch zu beschäftigen?
Also das weißt du im Grunde genommen nie, aber letztendlich, das hast du ja Alex auch schon gesagt und Jenny, es ist im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, du willst deine Kunst darin verkaufen, ist es auf jeden Fall eine langfristige Angelegenheit, weil immer wieder wird es Kursschwankungen geben und diese langfristige Angelegenheit heißt, ich habe da meine Sachen und irgendwann werde ich vielleicht entdeckt oder irgendwann kommen auch Kunden. Die Frage ist, werden Bildagenturen überhaupt noch Relevanz haben? Die Frage ist, wie wird sich der ganze Markt verändern? Werden wir noch Bildagenturen brauchen, wenn wir doch alles in NFT haben? Dann weiß ich doch auch viel besser, wie viel Geld ich da vielleicht demjenigen, der das Bild gemacht hat, bezahle und nutze dieses Bild dann. Also ich kann mir vorstellen, dass Bildagenturen auch irgendwann in NFTs setzen werden, weil sie merken werden, dass ihnen der Markt davon schwimmt. Also und bei Etsy ist es ja jetzt auch so. Also ich habe Illustratorinnen, die verdienen ihre Miete über Etsy. Also die Miete ist fest drin über Etsy. Und die verkaufen, ich schimpfe dann immer, wenn jemand für 15 Euro einen Print rausgibt und sagt, jetzt mach das doch nicht. Nee, lass mal. Ich habe da so meine 20 Bilder, die verkaufe ich für den Preis. Und dann habe ich aber meine größeren Formate auf besserem Papier, die verkaufe ich dann für 50 Euro aufwärts. Und, ne, und diese Mischung macht's. Und ich denke mal, das ist das, worum es geht. Also das ist ja jetzt, das ist ein gutes Beispiel, was du da jetzt angebracht hast, um das zu vergleichen. Das, was jetzt Etsy ist, wird später vielleicht, werden diese, also Etsy, Unique, wie sie da alle heißen, ne, das wird dann wahrscheinlich später, werden das diese NFT-Plattformen sein. Weil, wie gesagt, auch die ja eben verschiedene Ausrichtungen haben. Du kannst ja da auch dann nach Themen suchen, nach Techniken suchen. Ich will 3D oder ich will Flat oder ich will Animationen in 3D. Das ist ja alles möglich. Und ich glaube schon, dass sich das dahingehend verändern wird, dass, also ich bin der festen Überzeugung, die Bildagenturen haben bald ein großes Problem. Ich habe jetzt noch nicht mit dem BVPA gesprochen und mit den Leuten, die da irgendwie dahinter stehen, wie die dieses Thema sehen oder wie die da, ich weiß nicht, ob ihr, Stefanie, mit denen in meinem Austausch seid oder so. Es wäre natürlich mal interessant, die zu fragen. Es wäre auf jeden Fall mal, kann man ja mal machen, mal anrufen und mal fragen, wie bei denen das Thema NFT gesehen wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weil das Gute daran wäre ja, wenn man jetzt mal, also rein hypothetisch, ich gehe da immer so von mir aus und versuche das Ganze zu betrachten. Also ganz viele Künstlerinnen und Künstler laden ihre Bilder auf diesen Plattformen hoch und bieten das eben auch für, und werbliche Kunden gehen dann nicht mehr bei Getty drauf, sondern die gehen dann bei OpenSea drauf, geben da ihre Parameter im Filter ein, kriegen was angezeigt und sagen, ah ja, guck mal, dieses Bild wurde noch nie von einem anderen Unternehmen gekauft. Wenn ich das jetzt kaufe, dann kann ich zu 1000% sicher sein, dass dieses Bild nicht schon von meiner Konkurrenz vor 5 Jahren für was Ähnliches verwendet wurde. Das kannst du bei einer Bildagentur zwar auch abfragen, aber ob du da immer die richtigen Infos kriegst, weißt du ja auch nicht. Ja, also ich meine, die wollen ja Geld verdienen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, das würde ja auch die Wege vereinfachen. Ne? Man würde viel schneller ans Ziel kommen. Man würde dann eben mit dem Ersteller selbst in Kontakt treten, sagen, okay, ich will das jetzt haben und würde gerne darüber, dann kaufen die vielleicht gar nicht unbedingt dein NFT, sondern die kaufen das Nutzungsrecht für dieses NFT. Also da wird noch ganz viel passieren. Ich glaube, das ist noch ein ganz langer Prozess, der noch ganz, ganz spannend ist. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man in den Kinderschuhen schon irgendwie einsteigt und zumindest Bescheid weiß.
Was man eben, das hatte ich vorhin schon gefragt, kann man es vergleichen mit Aktien, also quasi, dass man das langfristig sieht und was weiß ich, Horizont 5 Jahre, 10 Jahre und so weiter, seht ihr das so?
Also bei Kryptowährungen sehen wir das so. Ja, bei NFTs ist es ganz viel, dass wir sagen, wir zum Beispiel haben auch Projekte, wo wir sagen, die halten wir, weil wir dran glauben. Es ist zwar so ähnlich, wie du sagst, mit Aktien, aber ich sag mal, bei NFTs ist es halt so toll, du bist in Communities drin. Ich kann direkt mit einem Founder sprechen, ich kann da die Leute anschreiben, wir haben regelmäßig Videocalls. Und das ist jetzt auch bei großen NFT-Projekten wie World of Women, die tun was für ihre Community. Bei einer Aktie, ich habe eine Aktie, ich kann einmal im Jahr da hingehen, das war's. Ja, die interessieren sich nicht wirklich für mich, ja. Und das Schöne ist halt, bei diesen NFT-Projekten, ich kann da wirklich Teil von etwas sein. Sei das, dass ich jetzt irgendwann sage, okay, ich halte das jetzt mal und will 5 Jahre vielleicht einen Profit rausgehen. Oder dass ich einfach sage, mich interessiert das Thema so, ich will darüber mehr lernen, wie jetzt in unserem Fall mit dem Rennfahren. Das ist einfach gecatchert und wir wollen einfach ein Stück näher dran sein, als man normalerweise es schafft im realen Leben. Und auch nochmal ein Hinweis, weil du gesagt hast, ob sich das lohnt. Also ich hatte auch, ich bin auch in der deutschen Community, die sich darauf verschrieben hat, auch Neulinge in dieses Web3 zu bekommen. Und da ist auch eine Fotografin dabei und die hat jetzt gesagt, sie geht auch auf NFTs. Und das ist jetzt keine bekannte Fotografin, ja, also nicht jetzt, wenn man den Namen liest, denkt, wow, okay, keine Ahnung. Aber die hat zum Beispiel, wurde ein Bild von ihr von jemandem entdeckt, der hat sie gefragt, ob sie zum Beispiel bei der NFT NYC, das ist die aktuell größte Messe rund um NFT, ob es da am Times Square gezeigt werden kann. Ja, und dann ist ihr Bild am Times Square gezeigt worden und sie hat darüber auch Verkäufe generiert. Ja, und sie, das ist halt natürlich das, was man halt natürlich nicht vergessen darf und was so toll ist. Man hat auf einmal, der Markt ist weltweit. Es ist nicht mehr nur deutsch. Ich biete nicht nur ein Poster in Deutschland an und verschicke irgendwie was. Ich bin weltweit auf einmal, da sind auf einmal Leute in China und der Markt schläft auch nie. Ich habe nie einen Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, okay, jetzt wird vielleicht nichts verkauft, weil ich die ganze Welt, egal von wo, kann darauf zugreifen. Da ist natürlich nochmal viel mehr Potenzial auch dahinter. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich habe nicht nur wie jetzt irgendwie meinen deutschen oder Dachraum vielleicht noch, wo ich was hinschicke oder wenn ich mal irgendwas aus England habe oder so, sondern ich habe auf einmal die ganze Welt, die mein NFT finden kann und man kennt es ja im digitalen Bereich, da geht ein Twitter-Post irgendwie total ab und dann auf einmal hat man ganz viele Follower. Das ist ja wie bei Facebook oder Instagram oder sonst irgendwas, kann man ja von heute auf morgen, es gibt ja keine Grenzen, ne? kann man entdeckt werden. Und wenn man gerade auch gute Ideen hat, wie dieses, zum Beispiel dieses Metaproof mit dieser Utility, die sind auf einmal, ich kannte die nur in Deutschland, und dann haben die aber gesagt, hey, wir machen so Starter-Sets und jeder, der sich interessiert und seine Wallet kann relativ günstig unser Bier testen. Und auf einmal kam das Meta-Bier zu dir nach Hause und dann haben Leute auf Twitter aus Amerika und Australien gesagt, ey, danke für, und die haben alle dieses deutsche Bier getrunken. Und da hat sich das halt Schritt für Schritt immer weiter verbreitet, weil sie eine coole Idee hatten, ne?
Ja, die Tatsache ist ja, weil du das hast, ist, das finde ich ganz spannend, auch diesen Aspekt, den du gerade genannt hast, Jenny, dass man sagt, die Welt schläft ja nicht. Also wenn wir schlafen, sind die Asiaten und die Amerikaner noch lange nicht am Schlafen oder kurz davor oder kurz danach, ja. Das heißt, ich gehe abends ins Bett und denke mir, okay, mein Markt geht jetzt schlafen. Meine Kunden, wenn ich im Dachraum arbeite, die schlafen jetzt spätestens um 0 Uhr, sind die meisten nicht mehr am Schreibtisch. Du stehst dann aber morgens auf und dann hat aber alles, was dann eben den Sonnenaufgang noch mitgekriegt hat und bis meiner aufgeht, die haben ja weitergemacht. Also man ist sozusagen permanent im Bottich drin, der sich bewegt. Das finde ich halt auch ganz interessant. Also wie gesagt, auch wieder unabhängig davon, ob das eine Künstlerin oder ein Künstler für sich macht, weil er seine eigene Kunst verkauft, oder ob ein Kunde das von euch einkauft, auch dann in dem Moment, wo ihr in einem Smart Contract erwähnt seid als Creator, seid ihr sozusagen im Tumble. Und dann kann was passieren. Das, was es dann ist, das weiß man halt nicht. Und das finde ich halt super spannend. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich das, also wir haben auch schon Werbeagenturen gehabt, die angerufen haben und gefragt haben, ja, wir wollen das machen, wir wissen nicht so genau, wie es geht. Könnt ihr uns da helfen? Also spätestens da wäre es natürlich gut, wenn ich dann sagen kann, ja klar, ihr könnt euch sagen, wie das funktioniert und wir können euch auch helfen, das Ding zu minten und dann könnt ihr damit dann weitermachen, was ihr machen wollt, ja. Und das ist halt einfach momentan diese Herausforderung, dass man dem Kunden die Antwort geben kann, die er hören will, im besten Fall. Sonst geht er woanders hin, wo er sie bekommt.
Ne?
Zum Einstieg hätte ich noch eine Frage, wenn ich es einfach mal schreibe. Zum einen, Helmut, ich habe gesehen, du hast eine Frage zum ökologischen Frage gestellt. Das wurde schon mal beantwortet. Wir würden das dann wahrscheinlich eher nicht für alle nochmal, aber wir stellen praktisch den Zusammenschnitt auf die Website, sodass du das gerne nochmal anhören kannst, weil da sind Jenny und Alex schon ein bisschen länger drauf reingegangen. Ich glaube, du bist später dazugekommen.
Nee, ich habe es gehört.
Ah, war okay, prima. Und da hattest du noch eine ergänzende Frage.
War nicht so erschöpfend.
Okay.
Denn diese erste, wie ich hörte, es ist alles nur Sachen, die ich vom Hörensagen weiß. Klar, ist diese Sicherung der Bitcoins und auch bei der zweiten Blockchain sehr, sehr aufwendig, was sich auch darin zeigt, dass man ja nur, wie ich hörte, 30 Interaktionen pro Sekunde haben kann. Eine Interaktion verbraucht so viel Strom wie ein Haushalt in einem Monat. Ist das, was ich mehrfach gelesen habe. Geht natürlich gar nicht. Jetzt das Neue, dadurch ist aber die Sicherheit gewährleistet, dadurch, dass es so aufwendig ist. Und die neue Sicherung, die zum Beispiel bei, wie heißt das, Solana praktiziert werden soll, nennt sich wohl Proof of Stake.
Ethereum meinst du?
Nee, Ethereum ist noch die aufwendigere Sicherung.
Genau, Ethereum auf Proof of Work. Es wird aber ab September auch Proof of Stake. Und dann wird es 99% weniger Energie verbrauchen, als es aktuell. Ich hatte da ein ganz nettes Beispiel auch gebracht, dass es sogar effizienter ist als aktuell Visa-Transaktionen.
Bitte? Das erinnere ich. Das stimmt. Also, das hieß es allerdings auch, dass die Proof-of-Stake-Transaktionen nicht so sicher sind, dass diese Sicherheit eben da nicht in dem Maß gewährleistet werden kann wie bei den Proof-of-Work.
Nee.
Ist das falsch?
Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht so sicher sein sollte, weil es läuft ja alles auf der Blockchain. Die Blockchain ist nicht hackbar. Das heißt, wenn du etwas auf einer Blockchain machst, kann es für jeden eingesehen werden. Es ist transparent. Und ich würde es jetzt nicht verstehen, warum es unsicherer sein soll, ehrlich gesagt.
Okay. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, weil mir vorgeschlagen wurde, ein paar Sachen zu minten, mich durchgehorcht und mit Leuten gesprochen und hier gefragt und da gefragt und mich überall genervt damit und habe dann solche Aussagen zu hören bekommen, die von Menschen, denen ich sehr glaubwürdig fand. Darum frage ich das jetzt. Okay.
Also ich denke, da werden auch ganz viele Sachen erzählen, von denen sie nicht sicher sind, ob sie so sind oder dass sie sich wieder verändert haben. Also ich hatte mal noch so ein Beispiel, was jetzt nicht mit Bildmaterial zu tun hat. Ich habe eine Freundin, die ist gerade dabei, eine App zu generieren. Da geht es um Fanartikel. Und ich habe mit der ein sehr, sehr kontroverses Gespräch geführt, weil ich ja wirklich auch so eine echte Öko-Nerd bin. Und habe gesagt, warum macht ihr den Scheiß? Und wer braucht denn ein T-Shirt oder den Schuh vom Ronaldo, mit dem er dieses Tor geschossen hat, als NFT? Und dann sagt sie, naja, überleg dir doch mal, du kaufst dir jetzt zum Beispiel ein Polyester-Trikot, was in China hergestellt wurde, mit schwerölbeladenen Tankern aus China nach Deutschland oder in die Welt gekarrt wird, dann in irgendeinem Shop, der beheizt, der, was weiß ich, gebaut werden muss, um das dann da zu verkaufen. Um dieses eine Ding zu haben, wenn du es auch als NFT haben kannst, was im Vergleich dann dazu nur noch ein Bruchteil der Energie braucht, um sagen zu können, das gehört jetzt mir. Ich habe das Original-NFT von dem Schuh, den Ronaldo an diesem Tag bei dem Spiel trug. Ich habe dann erst gedacht, ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich versuche das immer zu ergründen. Also bei mir hat es noch nicht so Klick gemacht. Ne? Aber je länger ich darüber nachdenke und je mehr man sieht, wie sich alles verändert und die Menschen gerade in diesem Fanbereich, Sammler sind ja Sammler, die wollen das ja alles so haben und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Und die haben sehr, sehr große Erfolge. Also die haben inzwischen die größten Namen an Vereinen, die da interessiert sind an dieser App und über diese App die Fanartikel verkaufen wollen. Also das ist schon auf jeden Fall etwas, was es verschiebt sich. Also wir haben ja jetzt auch sehr große Ausgaben, was Energie angeht, wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen, die Nippes sind, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Also man kann sozusagen die Dinge, die man nicht wirklich braucht, auch als NFT einfach nur noch anbieten. Dann gibt es eben nicht das, oder man kriegt beides. Also es gibt ja auch Adidas, die sagen dann, du kaufst das NFT und dann kannst du dir aussuchen, ob du den Jogginganzug haben willst oder ob du nur das NFT haben willst. Wenn du den Jogginganzug haben willst, dann kriegst du den geschickt. Wenn du ihn nicht haben willst, wird er sozusagen gar nicht erst produziert. Und dann ist dein NFT, warte mal, ist er dann mehr oder weniger wert, Alex? Wenn das NFT, wenn du den Jogginganzug dann kaufst, dann wird das NFT verbrannt und dann ist das NFT mehr wert. So rum, ne?
Das so ist macht das weg.
Bitte?
Das ist dann weg.
Ja, genau. Also es gibt 100 NFTs und 100 von diesen Anzügen können produziert werden. Und ich sage jetzt, ich will ja jetzt den Anzug und nicht das NFT, dann gibt es dann nur noch 99 NFTs und dann sind die 99 mehr wert als die 100.
Ja, die werden dann immer mehr wert, genau, weil die immer seltener werden.
Genau. Dana, einmal rein bitte, weil es kommen gerade zu viele Fragen im Chat. Die Dana würde gerne einen Erfolgsbericht sozusagen mal von ihren Verkäufen melden. Das fände ich natürlich auch sehr spannend.
Ja, sehr gerne.
Auf die Uhr. Wir haben ja noch 9 Minuten. Also Dana, ich weiß nicht, ob du sprechen möchtest. Ich sehe dich leider auf meinem Bildschirm nicht. Ich fände das toll, wenn du mal eine Nachricht aus dem wäre gut. Ah, es ist noch nicht. Schade, weil sie hatte sich gerade zu Wort gemeldet, dass sie etwas dazu sagen wollte. Ich weiß nicht.
Ist sie noch da?
Ich glaube. Sie
ist noch da, schreibt gerade im Moment.
Okay.
Ganz und kurz nochmal, weil die Frage im Chat jetzt nochmal aufkommt. Svetlana, du hattest vorhin erwähnt, was man in seinen KV schreiben sollte, um zu verhindern, dass mit einer Illustration ein NFT gemeint, also dass ein Mining vonstatten passiert. Verstehe ich das richtig? Man kann das nennen, nach meinem Verständnis vom Urheberrecht, wenn ich etwas... Ich räume ja bestimmte Rechte ein und wenn dieses Recht dann nicht enthalten ist, dann darf man auch kein NFT meinen. Es wäre natürlich nett, also erfahrungsgemäß, es hilft bei bestimmten Aspekten ganz zu, etwas explizit dazu zu schreiben, damit niemand auf die doofe Idee kommt, es trotzdem zu machen. Aber naja, nötig ist es rechtlich gesehen eigentlich nicht, oder?
Naja, es ist so, wir haben gerade die Erfahrung gemacht. Eine meiner Illustratorinnen hat für ein Projekt ganz, ganz viele Porträts gemacht. Und es gab eine Live-Veranstaltung und zu dieser Live-Veranstaltung, also es waren 100 Porträts, zu dieser Live-Veranstaltung wurde sie dann auch eingeladen und dann wurden diese Porträts ausgedruckt, einmal auf hochwertigem Papier, es wurde digital erstellt und diese Damen, die dann, also die Leute, die da porträtiert wurden, die haben dann dieses hochwertige, einmalige Print geschenkt bekommen mit selbst und konnten eben, wenn sie ein Wallet haben, also von 100 Anwesenden hatten, 5 ein Wallet. Also 5% von Leuten, die mehr oder weniger in unserer Branche sind, nur um mal so ein Gefühl zu kriegen, was hier so in Deutschland abgeht. Ne? Also wie viele Leute das schon sind oder erst sind. So. Und diese 5 haben das dann einfach in das Wallet geschoben bekommen, das wurde gemintet, aber es wurde der Illustratorin und uns nicht im Vorfeld kommuniziert und es wurde erst, als es sozusagen gemacht war, kurz mal so erwähnt, so Gott spricht, das ist doch selbstverständlich, wir machen ja keine Werbung daraus und aus dem Bildmaterial, das wird ja auch nicht mehr verkauft. Aber weiß ich meine, diese 100 Personen, die da illustriert wurden, sind Menschen aus der Wirtschaft. Das heißt, das sind ja Leute, die sind ja Personen des öffentlichen Rechts. Weiß ich, wenn da morgen einer stirbt, ob da ein Riesenhype entsteht und dann plötzlich jeder dieses NFT haben will. Das kann ja gut sein. Das heißt, davon werden wir kein Geld mehr sehen. Und das hat mich dann eben dazu veranlasst, dass ich dann gesagt habe, okay, wir sind im Smart Contract nicht erwähnt worden, weil man das an uns vorbeigemacht hat. Der Kunde hat das ja nicht bösartig gemacht. Die haben sich gedacht, naja, wir schenken denen das, ohne eben weiterzudenken, dass eben alles, was ein NFT ist, auch wenn ich es jemandem verschenke, im Nachgang ja weiterverkauft werden kann. Also ich finde ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass man darauf hinweist, dass es verboten ist. Weil wenn ich es nicht ausweise, und es gibt ja, wie gesagt, noch keine juristische Anlaufstelle, wo ich sagen kann, da hat einer in der Blockchain mit meinen Sachen Schindluder betrieben, gehe ich eben dieser Problematik aus dem Weg, irgendwas beweisen zu müssen oder mein Recht im Nachgang einzufordern, sondern ich habe es im KV in der Fußnote stehen, das ist oder in meinen AGBs, es darf nicht gemacht werden, wenn es keinen Smart Contract gibt. Also wir hatten auch schon Anfragen, so als Beispiel, großer Weltkonzern, Musiklabel, will für ein ganz schmales Budget, es waren 2.500 Euro, eine Illu haben und die wollen sie dann eben zum NFT machen und wollen aber den Künstler nicht daran partizipieren lassen. Und dann haben wir gesagt, also ganz ehrlich Leute, für den Preis, die Illu, die ihr haben wollt, ist schon alleine Unverschämtheit. Aber dann muss klar sein, dass im Smart Contract der Künstler als Erschaffer des Bildes drinsteht. Und dann haben die uns einen Vertrag geschickt. Ich habe den gelesen und habe echt gedacht, also es gibt wirklich Anwälte, die glauben, sie kommen damit durch. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich das gefallen lässt. Ich weiß es nicht, weil er es nicht richtig durchliest oder so oder nicht verstanden hat. Wir haben das dann abgesagt. Das war natürlich für den Illustrator traurig, weil der hätte gerne für diesen Kunden gearbeitet. Aber der hat dann auch gesagt, ich lasse mich doch hier nicht vor den Karren spannen und mit meiner Arbeit machen die dann später den großen Reibach, weil dieses Musikprojekt dann durch die Decke geht. Also deswegen ist es wichtig, dass man sich da absichert. Also, wir haben solche Sachen halt immer in unseren AGBs stehen, dass einfach ganz klar ist, dass wir schon diese Dinge ausmerzen.
Ja, Dana, man hört dich. Vielen Dank, Svetlana. Das ist schon mir auf jeden Fall das Recht, dass mal näher drauf gucken. Ich würde jetzt noch einmal testen, Dana, ob man dich hören kann.
Können Sie mich hören?
Ja, prima. Wenn du noch mal was zum Abschluss, weil wir haben noch 4 Minuten, das wäre schön, wenn wir da mit einer Erfolgsnachricht noch mal enden könnten.
Also, tut mir leid, dass ich jetzt erst dazugestoßen bin. Ich war irgendwie, habe ich das total vercheckt. Ich war am Zeichnen. Aber ich kann erstmal primär Positives berichten. Ich bin seit ungefähr einem Jahr im Crypto-Space sozusagen und ich bin jetzt wirklich keine große bekannte Künstlerin oder so. Ich mache hauptsächlich so Animationen und zeichne so Science-Fiction-Stuff und irgendwie bin ich total krass durchgestartet. Also ich habe mit NFTs angefangen und ich habe im ersten Monat so viel verkauft, ich habe, glaube ich, über 10.000 Euro damit verdient im ersten Monat. Bei mir kam dann ungünstigerweise eine Handgelenkverletzung dazu und deswegen musste ich eine Auszeit nehmen. Aber für mich war das wirklich sehr, sehr super, weil ich glaube, meine Arbeit, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, Aufträge zu generieren, weil ich denke, meine Arbeit, die lässt sich schlecht kommerziell vermarkten. Meistens waren auch so die Angebote, die ich irgendwie so hatte oder die Aufträge, das ging dann alles in die Richtung Lizenzen für T-Shirts und Sticker und so ein Gedöns. Und das ist sowas, was ich eigentlich auch irgendwie gar nicht so gerne mag. Und mit NFTs konnte ich halt was ganz Besonderes machen. Ich konnte halt meine eigene Arbeit verkaufen. Ich musste jetzt nicht mehr irgendwie mich irgendwelchen Kundenwünschen beugen oder irgendwelche Deadlines, sondern ich hatte die volle kreative Freiheit und konnte davon leben. Das war wirklich ein unglaublich gutes Gefühl. Das hat mich wirklich total, total happy gemacht. Also ich könnte jetzt auch noch ganz, also wirklich unglaublich viel erzählen. Ich habe unglaublich viele Erfahrungen auch mit Scammern gemacht, mit Leuten, die meine Arbeit gestohlen haben und es gemintet haben auf OpenSea. Wobei ich dazu sagen muss, das passiert fast jede Woche, dass ich da irgendwen finde, der da irgendwie was gestohlen hat. Und da gibt es immer wieder Leute, die das versuchen, damit Geld zu machen. Aber das ist ganz, ganz selten, dass die Leute damit tatsächlich erfolgreich werden. Die Künstler oder sag mal so die Sammler, die wirklich ernsthaft sammeln und wirklich ernsthaft investieren wollen, die wissen, worauf sie achten müssen. Die vergleichen Wallet-Adressen, die versuchen darauf zu gucken, ob die Kunst, die sie kaufen, authentisch ist. Die machen umgekehrte Bildersuche, weil der Sammler hat ja auch nichts davon, wenn er am Ende ein falsches NFT hat, was er nicht weiterverkaufen kann, was dann keinen Wert mehr hat. Mhm. Ist aber trotzdem alles schon vorgekommen. Aber die meisten Plattformen sind mittlerweile sehr, sehr zügig damit, Inhalte auch zu löschen, die man meldet. Tatsächlich ist diese Community da sehr, sehr wichtig. Man muss wirklich in der NFT-Community gut vernetzt sein und dann kann man sehr gut Sachen verkaufen, dann kann man sich gegenseitig promoten mit anderen Künstlern und auch wenn man dann irgendwelche Probleme hat, sei es technisch oder mit, mit irgendwelchen Betrügern oder man ist sich nicht ganz sicher, wie was funktioniert, dann hat man immer einen Ansprechpartner und da sind Twitter und Discord so die Hauptanlaufpunkte. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon vorher jetzt hier schon besprochen wurde, weil ich eben, wie gesagt, eben erst dazugekommen bin. Aber ja, meine Erfahrungen sind im Großen und Ganzen positive Erfahrungen. Ich habe unglaublich viele tolle Leute kennengelernt und vor allem habe ich einige Künstler persönlich kennengelernt, die ich schon seit Jahren kenne, denen ich schon sehr, sehr lange folge. Und einige Leute, die auch wirklich meine Vorbilder sind, haben von mir Werke gekauft. Das ist also wirklich ein unglaubliches Gefühl. Deswegen wollte ich das auch einfach mal mitteilen. Also ich selber habe hauptsächlich auf Foundation meine Sachen verkauft. Foundation ist mittlerweile eine offene Plattform. Als ich vor einem Jahr dorthin gegangen bin, war das noch mit Einladung. Und meine Erfahrung ist, dass Plattformen, die exklusiver sind, also sei es per Einladung oder per Bewerbung, die Künstler nur nehmen, da herrscht natürlich ein etwas anderes Level. Da sind weniger Künstler, da sind die Arbeiten etwas hochwertiger, sie werden etwas höherpreisiger verkauft als zum Beispiel auf offenen Plattformen wie OpenSea oder Rarible. Und das wissen natürlich auch die Sammler. Deswegen sind die Sammler auf exklusiveren Plattformen auch bereit, fairere Preise für die NFTs zu bezahlen. Es gibt trotzdem natürlich auch Künstler, die sehr hochwertige Arbeiten für extrem wenig Geld reinstellen, weil sie natürlich verzweifelt auch Verkäufe brauchen. Viele Leute denken auch, dass sie damit das schnelle Geld machen und verscherbeln dann wirklich ihre Sachen extrem billig und minten auch unglaublich große Mengen. Dabei sollte man eigentlich wirklich gucken, dass man so seine beste Arbeit nur mintet. Ich habe in einem Jahr auf Ethereum ungefähr 25 Arbeiten verkauft, 2 davon mittlerweile auch sogar auf dem Sekundärmarktplatz schon. Und ich habe ganz am Anfang auf Tezos, das ist eine grüne Blockchain, also die auch schon das Proof-of-Stake-Verfahren benutzt, da habe ich auch am Anfang einige NFTs verkauft. Das ist eine ganz andere Community auf Tezos. Die Kunst ist ganz anders, würde ich sagen, fast schon experimenteller. Die Community ist irgendwie anders. Es ist anders als auf Ethereum. Ich kann es schwer beschreiben, aber ja, es ist interessant. Es ist wirklich, ich glaube, man muss in diesen Bereich wirklich irgendwie reinspringen und die Leute kennenlernen, um das so richtig zu begreifen, weil ich finde das sehr, sehr schwierig, da so objektiv so drüber zu reden irgendwie, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, nach außen, wenn die Leute NFTs hören, dann denken viele an diese Profilbildprojekte, an diese 10.000 generativen Massenprojekte, an Punks und Apes, aber dieser Bereich mit der Einmalkunst, also diese One-of-One-Kunst, das ist halt irgendwie auch nochmal so was ganz anderes als diese Profilbilder. Das sind irgendwie so 2 verschiedene Märkte auch und 2 verschiedene Arten von Sammlern, die sich für diese Sachen interessieren. Und von außen wird das manchmal irgendwie so alles in einen Topf geworfen. So, das sind so Sachen, die man dann irgendwie so begreift, wenn man so längere Zeit in diesem Bereich halt ist.
Das ist total schön. Herzlichen Dank für den Einblick. Ich muss mit Blick auf die Uhr, wir sind leider ein bisschen drüber. Ich finde das super spannend. Ich glaube, das Interesse ist so groß, man könnte das ewig vertiefen. Mein Vorschlag ist, ob wir nicht einfach mal im Nachgang in den IO-Chat in den nächsten Tagen wechseln, dass man da so mal einen Thread aufmacht und sich dazu näher auszutauschen. An der Stelle an den Stammtisch müssen wir leider beenden, aber mit ganz, ganz herzlichen Dank an Svetlana, dich, Jenny, Alex. Ganz herzlichen Dank für den super tollen Vortrag. War sehr, sehr spannend, einen Einblick zu bekommen. Und herzlichen Dank auch, Dana, an dich für die Ergänzung, dass man so ein bisschen im wirklichen Leben noch mal reinschnuppern konnte. Ich fände es schön, wenn man das vertiefen könnte. Also ich glaube, das Interesse ist riesig und die Chancen anscheinend auch, wenn man das differenziert betrachtet. Fand ich eine ganz, ganz tolle Runde. Ganz lieben Dank an allen.
Sehr gerne. Ich würde gerne noch mal ganz zum Schluss sagen, wenn ich noch einwerfen darf. Also ich wäre sehr offen, wenn man da noch mal weiter im Gespräch bleibt. Ich würde mich mit den rechtlichen Angelegenheiten, sobald ich da mehr Infos habe, auch noch mal bei dir melden. Und ich fand es jetzt ganz toll als Abschluss, liebe Dana, dass du das jetzt auch noch mal erzählt hast, weil du ja im Grunde genommen damit gezeigt hast, jetzt für diejenigen, die es noch nicht kennen, dass es eben funktionieren kann. Ich glaube aber schon auch, dass es sehr stark davon abhängig ist, auch in welcher Technik oder in welcher Stilistik man arbeitet, weil da gibt es einfach Sachen, die werden mehr angenommen als andere. Und da muss man sich einfach selber mal einfach tümmeln. Gucken, recherchieren, gucken, fühlt man sich da irgendwo zugehörig? Kann man sich vorstellen, da seine Sachen zu platzieren, ohne dass man da irgendwie so das der Alien ist, den keiner zuordnen kann? Und dann, glaube ich, kann das funktionieren. Aber das Wichtigste ist, wie gesagt, wenn Kunden kommen, dass ihr an diesen Smart Contract denkt und euch nicht über den Tisch ziehen lasst.
Das ist ein gutes Wort zum Abschluss, Svetlana. Vielen Dank.
Ein schönes Schlusswort, stimmt. Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite, Alexandra, Jennifer, Svetlana. War ein super interessanter Einblick. Ich habe eine Menge gelernt. Freut mich. Und ihr habt uns, glaube ich, auch wirklich glaubhaft versichert, dass da noch eine Menge passieren wird und wir gut daran tun, uns da informiert zu halten, wie die Entwicklung da weitergeht und dass da auch eine Menge Möglichkeiten drinstecken. Und es eben nicht nur ein Hype ist, sondern wahrscheinlich eine sehr nachhaltige Entwicklung, die da vor sich geht. Danke euch. Schönen Abend wünsche ich euch allen. Danke, dass ihr hier wart. Wir werden jetzt noch so euch ein bisschen rauströpfeln lassen und dann so in 1-2 Minuten aufs Knöpfchen drücken.
Ich werde leider komplett abhaken müssen, weil ich das Meeting beenden muss. Ich muss leider raus gerade hier.
Ah, also aber machen wir gleich zu. Schönen Abend euch.
Danke, sehr leid. Ich beende. Ganz herzlichen Dank.
Tschüss.